You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 310. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und letzte Nacht gab es wieder drei Spiele der ersten Playoff-Runde 2021. Die Milwaukee Bucks haben die Serie vorentschieden und auch zum dritten Mal die Miami Heat geschlagen, 113 zu 84. War wieder ein sehr, sehr deutliches Spiel. War anders als Spiel 2, als die Bucks in erster Linie durch unglaubliches Shooting den Vorsprung rausgespielt hatten. Über das Spiel werde ich mich nachher mit dem Timo unterhalten. Die Lakers gehen 2-1 in Führung in der Serie gegen die Phoenix Suns, nachdem sie ihr erstes Heimspiel jetzt gewonnen haben. 109 zu 95 war für mich als Fan ein ziemlich frustrierendes Spiel, aber was ich so mitbekommen habe, teilweise auch für den neutralen Beobachter ein bisschen anstrengend. Es war Low Scoring, Defense First, und im dritten Viertel haben dann die Lakers vor allem um LeBron und AD einen Run hingelegt und das konnten die Suns dann im Endeffekt nicht mehr ausgleichen, auch wenn sie am Ende es nochmal nicht ganz spannend machen konnten, aber zumindest mal den Endstand nicht ganz so schlimm aussehen lassen konnten. Und im dritten Spiel der Nacht, da haben jetzt die Denver Nuggets das zweite Spiel in Folge gewonnen und gehen 2-1 in Führung nach dem Auswärtssieg gegen die Blazers in Portland. 120 zu 115, ziemlich knapp am Ende nochmal. Und weil ich das Spiel nicht sehen konnte, beziehungsweise nur die letzten vier Minuten sehen konnte, habe ich mir da auch einen Gast reingeholt und das ist der Patrick Preis. Hi Patrick.
Servus Jonathan.
Ja, die treueren Hörer, die schon länger dabei sind hier bei Jeden Tag NBA, die haben schon Folgen mit dir gehört, aber jetzt bist du schon eine Weile nicht mehr drin gewesen. Deswegen, die neueren Hörer kennen dich noch nicht. Wir sind ehemalige Kollegen von GoToGuys.de, haben da früher auch schon Pods zusammen aufgenommen. Du hast auch Artikel für die Seite geschrieben. Mittlerweile kann man dich im Talking the Game Podcast regelmäßig hören. Und eins der Teams, die du näher verfolgst, sind die Denver Nuggets. Oder würdest du dich sogar als Fan bezeichnen?
Also ich bin schon großer Jokic-Fan und auch Murray und ein paar der anderen Rollenspieler haben es mir angetan. Hm. Wobei Murray Rollenspieler vielleicht untertrieben ist, aber genau, also auf alle Fälle, die Nuggets habe ich diese Saison schon mit am intensivsten verfolgt und würde mich mittlerweile auch klar als Fan bezeichnen, ja.
Dann dürfte es dir ja jetzt nach dem Sieg heute Nacht ganz gut gehen. Du hast mir gerade gesagt, dass du schon 23 Stunden wach bist jetzt. Yes. Wie geht's dir jetzt?
Ich bin wieder fit, also die Nuggets haben mich fit gehalten. Ich dachte eigentlich irgendwann, dass das Spiel ganz entspannt läuft. Da war die ja doch recht lange mal mit 10 vorne und dann sah es immer wieder ganz gut aus. Aber die Schlussphase hat es dann doch nochmal in sich.
Ja, ich habe auch rübergeschaltet, habe gedacht, boah, spannendes Spiel. Dann hat Rivers direkt mal 2 Dreier reingehauen und das hat den Nuggets so ein kleines Polster gegeben, dass es danach quasi durchgehend eigentlich eher ein Two-Possession-Game war. Jetzt gerade für mich, der das Spiel nicht gesehen hat, darfst du gleich noch ein bisschen genau auf den Spielverlauf eingehen. Dann sprechen wir natürlich über die Hauptfaktoren. Vielleicht gab es auch Adjustments im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, die ich hier ja im Podcast auch im Detail schon runtergebrochen hatte. Es nervt mich auch ein bisschen, dass ich das dritte Spiel jetzt nicht live sehen konnte. Ich werde es dann noch nachschauen. Aber dann würde der Pod hier zu spät rauskommen, weil nächste Nacht geht es ja schon wieder weiter mit 3 weiteren Spielen. Deswegen hier geht es Schlag auf Schlag. Und ich denke, das ist jetzt auch die beste Lösung. Mich hat ein Hörer gefragt, wieso ich denn nicht mit dem Second Screen beide Spiele gleichzeitig schaue, wenn 2 kommen. Also ich habe ich auch vorletzte Nacht, als Mavs Clippers gegen Suns Lakers lief, habe ich das auch gemacht, habe ich einfach gemerkt, ich kriege von einem anderen Spiel einfach nichts mit. So, ich kann ab und zu mal gucken, was der Score ist und das war's. Also 2 Spiele gleichzeitig analysieren, das funktioniert einfach nicht. Ich nutze die Timeouts halt dann auch immer, um mir Notizen zu machen, um mal kurz in die Stats reinzuschauen, um auf Twitter zu gehen, zu gucken, was die Leute da so sagen, da vielleicht ein paar Sachen rauszuhauen und dann geht's halt auch schon weiter und in der Halftime ist es genauso, da mache ich mir dann auch meine Gedanken und Notizen und dann esse ich vielleicht mal kurz was oder gehe aufs Klo und dann geht's da auch direkt weiter. Deswegen 2 Spiele gleichzeitig analysieren ist leider nicht drin, seht mir bitte nach. Und deswegen habe ich jetzt heute auch den Patrick drin und nachher noch den Timo vom Klatsch-Podcast, der Heat-Fan ist. Und da bin ich mal gespannt, wie der jetzt drauf ist nach dem 0 zu 3. Nochmal ganz kurz der Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt gerade noch den Deal, den NBA League Pass, den Streaming-Dienst von der NBA, wo man alle Spiele live sehen kann oder on demand oder diverse Zusammenfassungen, NBA TV, auch alte Playoff-Serien sich reinziehen kann ohne Ende. Den gibt's gerade günstiger, wenn ihr auf den Link klickt hier in der Podcast-Beschreibung oder bei mir im Instagram-Profil @jedentagNBA, da ist der auch hinterlegt. Dann kommt ihr direkt zum Sonderangebot. Aktuell kostet der League Pass für die restliche Saison, also die gesamten Playoffs, und ich meine, das läuft dann noch bis zum 1. September weiter. Das heißt, die Summer League, die es ja dieses Jahr auch wieder gibt, die kann man dann da auch noch schauen. Das kostet jetzt noch knapp 30 Euro für die Premium-Version oder 25 Euro für die normale Version. Ich habe seit Jahren den Premium-Pass und kann es einfach nur empfehlen. Da kann man dann auch zwei Spiele gleichzeitig schauen, wenn man das möchte, oder sich den Pass sogar mit jemandem teilen, der dann gleichzeitig gucken kann. Und es ist ein sehr, sehr guter Deal. Es ist nur wichtig, damit ihr die restlichen Playoffs schauen könnt und dann nicht monatlich eben diese Summe zahlt. Der Preis ist aktuell derselbe und es verwirrt dann manche, dass ihr halt das Jahresabo quasi auswählt. Wenn ihr es dann direkt wieder kündigt, dann verlängert sich das auch nicht automatisch für die nächste Saison, denn da ist es dann natürlich um einiges hochpreisiger für die gesamte Regular Season und Playoffs 2021-22 dann. Checkt das aus, das Angebot gibt es nicht mehr allzu lang. Gestern habe ich auch noch ein Nikola Jokic-Jersey in einem Gewinnspiel auf Instagram rausgehauen. Das war auch noch in Kooperation mit der NBA. Aber da könnt ihr jetzt leider nicht mehr tippen, das ist schon durch. Ich hatte es hier im Pod angekündigt, dass ihr mir auf Instagram folgen solltet oder auf Twitter. Da habe ich es dann auch noch beworben, wenn ihr eine Chance haben wollt, dieses Jersey zu gewinnen. Und dazu müsste man jetzt einfach nur alle Serien der ersten Runde richtig getippt haben, was ja schon nicht ganz so einfach ist. Wenn es da mehrere krasse Dudes gibt, die das geschafft haben, dann muss ich den Sieger eben auslosen. So, Portland gegen Denver. Was waren denn jetzt so deiner Meinung nach, was du so da beobachten konntest, Patrick, die Hauptfaktoren in dem Spiel? Was ist bei dir besonders hängen geblieben und was hat da letztendlich auch zum Sieg der Nuggets geführt aus deiner Sicht?
Also hängen geblieben sind die vielen Runs, die es gab. Also immer mal wieder, also gleich am Anfang hat Portland losgelegt wie die Feuerwehr, 18-9 gestartet. Dann konnten aber Denver quasi direkt zurückziehen mit einem 17-2 Lauf und waren auch 39-30 vorne nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel ging es dann eigentlich ähnlich weiter. Da konnte Portland die Führung dann auch nicht mehr wirklich schrumpfen lassen. Denver hat die eigentlich ganz gut so zwischen 5 und 10 Punkten gehalten. Einfach mit sehr, sehr gutem Shooting. Man hatte zur Halbzeit 12 von 20 Dreiern getroffen. Hat sich auch immer offene Würfe erspielen können, zumindest von Downtown. Der einzige Grund, warum das Spiel eigentlich über längere Zeit dann noch eng war, waren die vielen Turnover, die man hatte. Also man hat am Ende fast doppelt so viel Turnover gehabt wie die Trailblazers und hat sich dann spätestens in der zweiten Hälfte richtig schwer getan, in der Zone zu finishen. Jokic war dann da auch ein bisschen zu passiv. Also der hat ziemlich stark angefangen, 10 aus 14 am Anfang, aber dann nur noch 2 aus 9 in der zweiten Hälfte, beziehungsweise ab dem Punkt eben.
Und das letzte Field Goal ganz kurz, das war ja dieser Tip-In dann, um das Spiel endgültig zu besiegen.
Ja,
also
ja,
hat
genau.
Quasi nur ein Field Goal gehabt, die gesamte zweite Halbzeit.
Zwei, glaube ich, hatte er noch. Ja, okay. Aber müsste jetzt nochmal nachschauen. Genau. Also der hatte auf alle Fälle mal eine offensive Sequenz, wo er 3 Offensiv-Rebounds geholt hat oder 3 Tip-Ins quasi gehabt hätte, aber keinen gefallen ist. Also da war er 0 aus 4 und dann am Ende war er quasi auch 1 aus 2, dann bloß noch bei den Tip-Ins.
Ja.
Insgesamt auch im dritten Viertel haben sich die Nuggets generell super schwer getan. Also sie hatten die 5 Minuten lang waren sie teilweise scoreless. Michael Porter Jr. hat im gesamten dritten Quarter keine Punkte gemacht. Die Nuggets haben dann eigentlich auch kaum Punkte aus dem Spiel heraus erzielen können. Waren auch irgendwie, also das gesamte Team war richtig, richtig mies. Man konnte eigentlich nur über Freiwürfe sich im Spiel halten. Jokic musste dann da auch das Team so ein bisschen mitziehen. Er hatte 12 von den 15 Punkten im dritten Viertel. Seit im dritten Viertel schon auch gut gescored. Im vierten war es dann recht strange. Da haben es dann auf einmal die Denver Guards nicht mehr so wirklich geschafft, einen Entry Pass zu ihm zu spielen. Und das, obwohl dann ja auch 5 Minuten vor Schluss Nurkic ausgefoult war. Da musste man dann bei Portland Small Ball spielen mit Carmelo Anthony auf der 5 im Endeffekt, weil Kanter wollte man gar nicht erst reinbringen, der hat davor richtig, richtig schlecht ausgesehen, defensiv, und dann ist man eben ja klein gegangen mit Covington und Carmelo auf den großen Positionen.
Ja, Covington hat ja dann Jokic verteidigt, habe ich noch gesehen in den letzten 4 Minuten. Das war ja auch wild. Ich hatte noch
Haben sie es mal mit Melo probiert, zweiter Possessions. Das fand ich auch jetzt nicht so clever, aber da hat er dann irgendwie den Ball teilweise gar nicht bekommen. Also scheinbar haben sie es dann außenrum gut genug verteidigt.
Wurde Jokic denn auch wieder, also zumindest solange noch Nurkic drauf war und wahrscheinlich auch dann mit Kanter, wieder in der Single-Coverage verteidigt, also One-on-One, oder wurde er in dem Spiel jetzt mehr gedoppelt als in den ersten beiden Spielen? Weil das war ja so das defensive Scheme der Blazers. Jokic versuchen One-on-One zu verteidigen, nicht zu doppeln, dass sich da dann irgendwie die Passräume öffnen und dass dann halt das extrem gute Playmaking von ihm natürlich zum Schaden reinkommt und dann irgendwie es einen Dreierregen gibt. Jetzt in dem Spiel haben die Nuggets ja auch sehr viele Dreier getroffen und sehr gut. 20 von 38, sehr krass, 53%. Wie ist das so abgelaufen in dem Game?
Hauptsächlich über Single Coverage. Erst spät im Spiel hatten wir uns dann mit Doppeln versucht, aber da hat er dann eben auch, glaube ich, noch 4 Assists im vierten Viertel gespielt. Die waren eben alle, wenn quasi noch ein Verteidiger zum Doppeln gekommen wäre oder einen Schritt falsch gemacht hat oder irgendwie in der Zone gepennt hat. Davor, glaube ich, hatte er nur ein Assist in den ersten 3 Vierteln oder in den ersten 2,5 zumindest.
Ja, das kann gut sein, weil allein als ich zugeschaut hatte in den 4 Minuten, da hat er mindestens 3 Assists gehabt. Ich glaube, 2 auf Austin Rivers Dreier und einen auf den Dunk von Aaron Gordon direkt unterm Korb, weil Melo nicht so richtig zum Doppeln kam. Das ist also ganz komisch, der war so im Korb in No Man's Land und ja, schon war Aaron Gordon halt frei unterm Korb und hat ihn reingeslampt. Und dann habe ich gerade in den Boxscore reingeschaut und gesehen, oh, Jokic wieder nur 5 Assists. Das war in den ersten beiden Spielen schon ähnlich. Also im ersten hat er nur 1 gehabt und im zweiten, ich glaube, auch so 5. Das ist ja sehr untypisch für ihn eigentlich, aber das ist halt dann dieser Coverage geschuldet und in den letzten beiden Spielen hat das ja trotzdem sehr gut funktioniert und Jokic hat ja auch insgesamt heute in dem Game wieder 36 Punkte gemacht. 4 von 7 Dreier, das ist ja auch schon fast untypisch für ihn, dass er so viele Dreier nimmt und trifft, also kann er schon mal machen, aber ist eher ein Low-Volume-Shooter. Also Jokic wieder natürlich der bestimmende Mann in der Offense der Nuggets, das ist wohl keine Überraschung. Was ist dir noch so aufgefallen?
Man hat versucht, Damian Lillard mit unterschiedlichen Coverages zu beschäftigen oder unterschiedliche Gegenspieler davor zu setzen. Also angefangen hat es mit Campazzo. Am Anfang, der hat es auch so halbwegs gut gemacht. Die Blazers sind dann trotzdem irgendwie ins Rennen gekommen. In der zweiten Halbzeit hat man es dann mit Aaron Gordon wieder probiert. Der hat das Ganze auch deutlich besser gemacht. Michael Porter Jr. sah richtig schlecht aus, wenn sie ihn gegen Lillard switchen mussten oder wenn er ihn mal verteidigen musste nach einem Switch und einer verpassten Rotation von dem Mitspieler, ist immer zu spät gekommen, hat im Endeffekt lauter leichte Korbleger zugelassen oder eben dann Dreier, Stepback-Dreier zugelassen. Der sah gegen Lillard wirklich total verloren aus. Was mich auch gewundert hat, ist, dass man Shaq Harrison nicht mehr gespielt hat. Der hat nur 5,5 Minuten gesehen, weil der hat Lillard eigentlich auch ganz gut beschäftigen können, also so gut, wie man halt Lillard one-on-one beschäftigen kann.
Ja, war in den ersten Spielen ja auch schon.
Genau. Was mir noch aufgefallen ist, dass Jokic im vierten Viertel recht viel Pause bekommen hat. Also die ersten 4,5 Minuten vom vierten Viertel hat er nicht gespielt und im Endeffekt sind genau da die Blazers wieder so halbwegs ins Rollen gekommen, konnten dann auch quasi mit der Jokic-Einwechslung das Spiel wieder ausgleichen. Dann konnte man sich wieder eine 10-Punkte-Führung erspielen mit Jokic. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum Michael Malone da so gepennt hat im Endeffekt. Also weil Dame Lillard ist 2 Minuten davor wieder ins Spiel gekommen und im Endeffekt haben die Trailblazers dann einfach mehr Minuten aus ihrem Topspieler rausholen können. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil eigentlich scheut sich Malone ja nicht davor, Jokic auch mal 40 Minuten zu spielen. Jokic ist ja dieses Jahr auch vom Conditioning her sehr gut unterwegs.
Ja, in dem Spiel jetzt nur 35,5 Minuten. Das hatte ich ja auch bei Knicks Hawks angekreidet, weil da ja auch Trae Young und Bogdanović so lange auf der Bank saßen und auch Hunter, die dann nur so 32 bis auch so 35 Minuten und ein bisschen gespielt haben. Und in den Playoffs, in einem engen Spiel, vor allem wenn es halt ohne diese Stars oder diese sehr guten Offensivspieler überhaupt nicht läuft, dann kannst du dir das nicht leisten. Dann musst du die halt 3 Minuten früher reinschmeißen, dann spielen sie halt 38 Minuten, 39 Minuten. Das sollte ja normalerweise möglich sein, wenn es kein Foul Trouble gibt oder der Spieler irgendwie angeschlagen ist. Aber jetzt hier heute bei den Nuggets hat es noch gereicht, aber man sieht es auch wieder am On-Wert von Jokic. Er steht bei plus 10. Zweitbester Wert bei den Nuggets halt bei einem 5-Punkte-Sieg. Porter Jr. ist sogar bei plus 14 in knapp 33 Minuten. Ja, vielleicht noch kurz zu Dame Lillard. Die Blazers stehen und fallen mit seiner Performance. Das ist in den ersten beiden Spielen auch schon deutlich geworden. Im letzten Spiel, da hat er ja diesen unglaublichen Stretch im zweiten Viertel gehabt. Jetzt heute hat er ganz am Ende auch nochmal ein paar krasse Dreier reingehauen, um dann halt das Spiel einigermaßen knapp zu halten in den letzten 4 Minuten. Aber als ich mal reingeguckt habe, stand er bei 2 von 8 von Downtown. Am Ende jetzt 5 von 16, 31%. Also super hohes Volumen natürlich. 16 Dreier in 39 Minuten. Das ist krass. Und ich würde auch weiterhin behaupten, dass die Nuggets, solange sie halt nicht Shaq Harrison irgendwie 30 Minuten geben, das machen sie einfach nicht, weil er halt offensiv eine Schwachstelle ist. Also wenn Lillard jetzt mal irgendwie, gerade wie im zweiten Spiel, da kam er ja dann auch im zweiten Viertel rein, mal irgendwie auf Kurs auf 50, 60 Punkte ist, dann hat man wahrscheinlich keine andere Wahl. Dann nimmt man eben Shaq Harrisons Defizite in der Offense, also er hat halt keinen Wurf und kann für so einen kleinen Guard auch echt wenig off the dribble machen und so, nimmt man das dann wohl in Kauf, weil man kann sich halt nicht leisten, von Lillard dann da abgeschossen zu werden. Aber in dem Spiel hier jetzt, da war er nicht so super effizient, auch nur einmal an der Linie, 2 von 2, also 37 Punkte aus 32 Shooting Possessions, das ist schon noch gut, aber im Endeffekt brauchen die Blazers wahrscheinlich mehr von Dame, wenn sie diese Serie gewinnen wollen, oder?
Ja, definitiv. Also er hat am Anfang auch ein paar wildere Dreier gechuckt, meiner Meinung nach. Mhm. Die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Klar, die können bei ihm natürlich auch immer mal reinfallen.
Ja.
Aber es hat für mich eher so gewirkt, als ob er es ein bisschen erzwingen wollte. Und zu dem Zeitpunkt im Spiel hat es meiner Meinung nach noch nicht so gebraucht. Spät im Spiel, hast du es ja schon gesagt, die letzten 4 Minuten, die du auch gesehen hast, da war es natürlich dann wichtig, dass er seinen Dreier genommen hat. Da hat er sie ja dann auch getroffen. Also da hat er 2 getroffen. Melo hat einen 8-0-Lauf gehabt, zum Beispiel auch im 4. Viertel alleine mit 2 Dreiern. Und auch
der Kronstamm hat auch nochmal eingetroffen.
Genau, und auch CJ McCollum hat dann nochmal eingetroffen. Also da haben sie dann schon ihr Shooting gezeigt. Davor hat es halt recht gehapert. Also man sieht es auch 14 von 45, 31%. Ist vom Volumen her zwar mehr als das der Nuggets logischerweise, weil man mit Lillard halt einen Schützen hat, der allein schon 16 Würfe nimmt. Und auch McCollum hat heute 10-mal draufgeballert.
Ja, 3 von 10.
Aber die Nuggets haben sich im Endeffekt einfach die besseren Würfe erspielt von Downtown und konnten dann davon halt profitieren. Die Blazers haben da leider nicht ganz so gut mitspielen können oder mithalten können, sonst wäre das Spiel bestimmt nochmal spannender gewesen, beziehungsweise vielleicht nochmal gekippt in Richtung der Trail Blazers.
Ja, also ich denke, ein Spiel, in dem die Blazers nur 14 Dreier treffen, das ist ganz schwierig für die dann zu gewinnen, beziehungsweise 6 weniger als die Nuggets. Das sind ja schon 18 Punkte Differenz, das muss man dann halt irgendwie anders ausgleichen. Jetzt in dem Spiel habe ich gesehen, haben sie deutlich mehr Points in the Paint gehabt als die Nuggets. 54-30, das ist schon ordentlich. Also da haben sie quasi die Dreierdifferenz schon wieder ausgeglichen. Wie sind denn die Punkte so zustande gekommen? Es ist natürlich klar, wenn man Jokic als Rim Protector drin hat, dann kann man es immer irgendwie attackieren. Wenn er Drop Defense spielt, dann ist er halt nicht der beste Rim Protector. Wenn er dann da contestet am Ring und wenn die Offensivspieler der Blazers da mit Volldampf schon in die Zone reinkommen, die kleinen Guards, Lillard, McCollum, auch Powell, aber wenn, was sie jetzt ja auch im zweiten Spiel dann vor allem vermehrt gemacht haben, wenn er im Pick'n'Roll weiter nach oben kommt, damit die Blazers halt nicht ihre ganzen Pull-Up-Jumper so leicht nehmen können, also wenn er so zum Hedge hochkommt, dann ist er halt nicht mobil genug, dass wenn sie dann da vorbeikommen, also entweder mit einem Dribble-Move dann einfach vorbeigehen an beiden Gegenspielern, also der Guard hängt dann wahrscheinlich meistens im Screen drin und Jokic kann dann da einfach nicht richtig gut genug zumachen, ist nicht mobil genug, dass er da dann irgendwie sich seitlich bewegen kann und den Weg zumachen kann und dann kann er halt auch nicht recovern. Und dann sind halt Aaron Gordon und Porter Jr. gefragt, dass sie halt da dann die defensiven Help-Rotationen Richtung Korb machen und da dann Würfe contesten oder sogar blocken können. Das ist in den ersten beiden Spielen lief das noch ganz okay. Was hast du da jetzt in dem Spiel so beobachten können?
Also hauptsächlich haben sie auch versucht, mit ihm zu hatchen und eben dann gehofft, dass jemand dahinter einen Wurf contesten kann. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Also ich habe schon gesagt, Michael Porter Jr. hat ganz oft Lillard dann verteidigen müssen und konnte da dann im Endeffekt nicht mehr viel machen oder hat da nicht mehr viel gemacht. Also kam für mich immer so einen halben Schritt zu spät im Endeffekt. Ja. Hat auch teilweise ein paar Rotationen dann verschlafen oder war einfach einen Meter zu weit von seinem Spieler weg oder hat zu früh contestet. Also Lillard hat einmal einen Drive gegen ihn gehabt, wo Michael Porter Jr. im Endeffekt vor Dame Lillard schon hochgeht zum Block und Lillard dann im Endeffekt so an ihm vorbeigeht.
Mhm.
Das sah super strange aus. Weil im Endeffekt müsste Michael Porter Jr. in der Help-Defense den athletischen Vorteil gegenüber Lillard haben.
Also kombiniert mit seiner Länge halt.
Ja, genau.
Weil er halt so viel größer und länger ist als Lillard, ja.
Ja, aber konnte Lillard dann auch gegen ihn danken, wenn ich mich nicht täusche. Also insgesamt haben die Blazers da schon recht einfache Abschlüsse am Korb generieren können. Am Anfang, die ersten Viertel, sah das für die Nuggets noch ganz okay aus, aber dann irgendwie später ist es dann immer wilder geworden. Und im 4. Viertel haben die Blazers dann im Endeffekt alles, was sie am Korb hatten, das waren jetzt nicht viele Abschlüsse, ich glaube bloß 3 oder so, aber die haben sie alle machen können. Da war dann im Endeffekt gar keine Rim Protection mehr da. Einmal war Jokic so einen Meter weg und Michael Porter Jr. war auch einen Meter weg, das sah super komisch aus. Also sie standen sich teilweise auch irgendwie selber mehr im Weg, als sie da contesten konnten. Aber auch insgesamt haben sich die Blazers schon irgendwie schwer getan, auch am Rim zu finishen. Also es war jetzt nicht so, dass ein Team da super überlegen war. Also die haben jetzt auch nicht so viel um den Korb herum getroffen. Also zwar deutlich mehr als Denver. Denver hat 48% am Ring getroffen, aber Portland mit 65%. Jetzt auch unterdurchschnittlich eigentlich.
Ja, 65% ist es durchschnittlich, halt nicht überdurchschnittlich.
Ja, okay. Ja,
aber sie haben halt deutlich höheres Volumen bei den Abschlüssen in der Zone. Und also ein Abschluss in der Zone, wenn er halt mit 65% reingeht, das schafft sie aus der Midrange zum Beispiel nicht. Und von hinter der Dreilinie muss er dann halt auch entsprechend treffen. Das haben sie heute nicht getan. Deswegen war das dann wohl der Grund, dass sie überhaupt jetzt hier nur mit 5 Punkten verloren haben am Ende. Was ist dir noch so aufgefallen an Hauptfaktoren, bevor wir dann vielleicht gleich noch auf ein paar einzelne Spielleistungen eingehen und dann nochmal ganz kurz über die Crunch Time sprechen?
Ansonsten, glaube ich, habe ich gar nicht mehr viel. Also wie gesagt, okay. Das Shooting war halt im Endeffekt das Ausschlaggebende für die Nuggets. Die Blazers konnten es im Endeffekt das ganze Spiel über eng halten, weil sie keine Turnover begangen haben.
Ja,
also stimmt. 7,3% ist wirklich gar nichts. Turnover Percentage, die Nuggets halt doppelt so viel, ist schon ziemlich schlecht eigentlich. Tun sie sich da auch nicht ganz so schwer normalerweise und begehen nicht ganz so viele Turnover, aber die Defense der Trailblazers war schon ein bisschen hartnäckig oder pesky heute unterwegs und hat sie da dann doch ein bisschen behindert. Also man sieht es ja dann auch an den Freiwürfen, die man bekommen hat. Man hatte doppelt so viele Freiwürfe wie die Trailblazers. Also die haben dann schon ordentlich auch teilweise reingelangt. Das ist dann im Endeffekt so ein bisschen das Problem an der ganzen Defense gewesen.
Ja, war wieder ein offensiv geprägtes Spiel. Die Nuggets sind 124er Offensivrating, die Blazers mit 120. Im Dunked On Podcast, da haben sich Daniel Rue und Nate Duncan drüber unterhalten, beziehungsweise haben sich gefragt, was das niedrigste Offensivrating eines Teams sein wird in dieser Serie, das gewinnt. Und ich glaube sogar, dass Daniel Rue 124 getippt hat.
Das wäre ziemlich krass. Ich glaube auch, genau.
Ja, weil in den ersten Spielen, da hatte das Team, das gewinnt ja immer irgendwas mit 130. Also heute nicht ganz so krass, trotz des guten Shootings und der vielen Freiwürfe der Nuggets, was halt auch nochmal so ein bisschen auf die schlechte Quote innerhalb der Dreierlinie rückschließen lässt und halt auch auf die vielen Turnovers. Klar, das fließt auch noch mit ein natürlich ins Offensivrating. Offensivrating sind ja einfach nur die produzierten Punkte auf 100 Possessions. Ja, gibt es da noch einen Spieler, über den wir gar nicht gesprochen haben, der in dem Spiel irgendwie besonders aufgefallen ist?
Ich glaube, wir hatten Austin Rivers nur einmal erwähnt. Den sollte man
nochmal. Wobei, wir reden ja gleich noch über die Crunch Time, aber ja, kannst du ruhig schon mal raushauen. Ja.
Also, der ist im vierten Viertel richtig abgegangen, hat 14 seiner 21 Punkte im vierten Viertel erzielt. Ich glaube, davor war er 2 aus 9, am Ende war er dann 7 aus 14, also hat im vierten Viertel alles getroffen. War dann auch super wichtig. Zum Schluss dann vielleicht auch noch Jokic mit den richtigen Entscheidungen. Also, wir haben schon gesagt, die 4 Assists im vierten Viertel, die kommen nicht von ungefähr. Er hat dann eben nicht unbedingt seinen eigenen Wurf forciert, auch wenn er einmal bei dem Offensiv-Rebound im Endeffekt 0 aus 4 gegangen ist oder so. Aber das war schon enorm wichtig für die Nuggets, dass sie da dann wieder Ruhe ins Spiel gebracht haben und einen Führungsspieler hatten, der die richtigen Entscheidungen treffen konnte. Weil davor, Ende des dritten Viertels und Anfang vom vierten, sah es schon so aus, als ob das noch kippen könnte. Also ist auch die Halle wieder gekommen und das Publikum hat nochmal Lunte gerochen. Und ja, da hatte ich dann schon fast ein bisschen Angst, dass es nochmal kippen könnte. Also Crunchtime besprechen wir ja dann gleich.
Ja, ey, Austin Rivers. Nico hat gestern erst auf Twitter geschrieben, ob es einen Spieler gibt, bei dem die spielerische Qualität und das Selbstverständnis, also wie gut der Spieler denkt, dass er ist, weiter auseinandergehen in der NBA als bei Austin Rivers. Und jetzt heute Nacht hat er es gleich mal gezeigt, dass er auf jeden Fall gute Momente haben kann. In 37 Minuten gespielt, 21, 4 und 2 gemacht, am Ende 5 von 10 von hinter der Dreierlinie, weil er gerade halt auch am Ende nochmal richtig heiß gelaufen ist. Sehr, sehr krass. Ja, ansonsten Aaron Gordon 13 Punkte, Porter Jr. hat mir schon gesagt 15 und 5 bei 5 von 11 aus dem Feld, 3 von 5 seiner Dreier, also auch hier in dem Spiel hat er seine Dreier wieder getroffen, nachdem er im ersten ja gar keinen getroffen hatte. Wieso hat er nur 15 Punkte gemacht, also in Anführungsstrichen nur, da im Schnitt macht er eigentlich mehr, hast du irgendeine Erklärung dafür, weil seine Quoten sind eigentlich gut, wieso er so wenig Abschlüsse hat?
Der war zum einen im ersten Viertel im Foul Trouble, musste dann runter, hat also quasi nicht seine regulären Minuten gesehen, ich glaube, der hat normalerweise 4-5 Minuten mehr gesehen und hat es insgesamt nicht ganz so forciert wie sonst, hat auch ein paar Abschlüsse verweigert, also meiner Meinung nach hat er ein paar Dreier, die er schon hätte nehmen können, oder auch Campazzo und Morris waren da genauso unterwegs und Michael Porter Jr. hat dann eben öfters gewartet und hat dann nicht wie sonst immer dann doch noch einen Wurf genommen, sondern hat dann den Ball eben wieder zu Jokic oder so zurückgegeben und kam dann einfach nicht in so viele Cuts rein, wie sonst meiner Meinung nach.
Okay, vielleicht noch kurz zu Nurkic, weil den habe ich ja gar nicht mehr gesehen, aber da hat er auch 32 Minuten fast gespielt. 13 und 13 aufgelegt, 6 Assists, aber eben auch 6 Fouls, 5 von 10 aus dem Feld, 5 Offensiv-Rebounds. Mit ihm auf dem Feld waren die Blazers halt plus 9 und das tut dann natürlich weh, wenn er ausfault und man am Ende das Spiel mit 5 verliert. Also die Backup- Center-Position oder Situation der Blazers, die scheint ihnen hier in der Serie ja schon sehr, sehr weh zu tun, weil Kante einfach nicht spielbar ist, wenn es gegen Jokic geht. Und ansonsten müssen sie halt small gehen. Das ist eigentlich wie bei den Phoenix Suns, das ist genau dasselbe Problem. Die haben einfach auch keine richtigen Backup-Center. Heute musste Kaminsky spielen. Ich bin fast ausgerastet, nachdem im zweiten Spiel ja Šarić richtig schlechte Minuten hatte. Also mittlerweile wäre ich da auch so weit, dass man wahrscheinlich einfach small gehen sollte. Das hat natürlich massive Nachteile, wenn es gegen Anthony Davis, Andre Drummond und Co. geht. Aber gegen Gasol zum Beispiel wäre das dann, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Und dafür hat man dann halt andere Vorteile, gerade in der Offense. Aber gut, das bespreche ich dann nachher noch. Das ist auf jeden Fall offensichtlich ein großes Problem hier, oder? Wenn die Minuten ohne Nurkic.
Ja, definitiv. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kanter kann im Endeffekt keinen verteidigen, wird von Jokic im Endeffekt alleine ausgespielt, wenn es sein muss. Ist ja auch minus 15 gewesen. Nurkic hat sich ganz gut angestellt. Hat
in 5,5 Minuten minus 15, krass, das sehe ich ja jetzt erst. Wow.
Das war schon ziemlich
übel. 0 Punkte, ein Rebound.
Ja, Nurkic hat sich halt mit Playmaking eigentlich ganz, ganz gut gehalten und halt seine Offensiv-Rebounds dann meistens verwerten können oder zumindest einen Teil davon. Aber hat im Endeffekt auch ein paar einfache Punkte liegen lassen und war dann ja, spätestens zum Ende raus auch leicht frustriert, weil er meinte, nicht so viel gefoult zu haben, wie ihm dann eben angehängt wurde. Was ich teilweise verstehen kann.
Ja?
Die Whistle hat mich schon ein bisschen irritiert, die Refs da teilweise gewählt haben. Also Kampazzo hatte zweimal richtig Glück. Der hatte zum Beispiel eben ein Foul, was er Nurkic anhängen konnte. Da hat er einen Charge bekommen. Dann haben sie das gechallenged und ich habe schon vor der Challenge geschrieben, ja, wird zurückgenommen, gute Challenge. Und dann durfte ich es direkt wegstreichen, weil sie es dann doch nicht zurückgenommen. Obwohl für mich relativ klar sichtlich war, dass Kampazzo sich noch bewegt hatte und nicht wirklich square war. Aber da hat man ihm dann eben doch das Foul gegeben und auch defensiv hat er noch ein oder zwei Fouls gehabt, die man ihm jetzt nicht unbedingt pfeifen muss, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht gegen Jokic, lustigerweise. Also das letzte Foul war zum Beispiel richtig dumm. Da hat er noch einmal reingelangt. Das war ein ziemlich klares Foul. Aber ansonsten war es jetzt nicht so, dass es so super offensichtliche Fouls immer waren, meiner Meinung nach.
Okay. Ja, dann sprechen wir kurz über die Crunch-Time. Also ich habe, wie gesagt, 4 Minuten Verschluss reingeschaltet und da hat dann Austin Rivers kurz 2 Dreier reingeknallt und dann waren die Nuggets 102-94 vor. Also davor war 96-94. Da habe ich gedacht, ah geil, One-Possession-Game, wird bestimmt spannend. Die Nuggets sind dann auch auf 8 weggezogen, 3 Minuten Verschluss. Da habe ich schon gedacht, ja, wird es schwierig, es ist Zeit für Dame-Time. Was ist dir jetzt außer den Dreiern von Rivers in den letzten paar Minuten dann noch aufgefallen?
Zum einen eben das gute Shotmaking dann, was Lillard auf einmal an den Tag gelegt hat. Also der hat direkt nach dem Riversend Dreier getroffen hat, im nächsten Angriff direkt einen Layup gemacht, im übernächsten Angriff nochmal einen Dreier und später hat er dann nochmal einen Dunk und wieder einen Dreier gehabt.
Ja, einer war so ein Hashmark-Dreier da von der linken Seite, also ein ganz tiefer und genau, der Dunk, der war natürlich auch fett. War halt wieder die Situation, Pick and Roll gegen Jokic, er kommt vorbei und hat dann halt einen relativ freien Dunk. Hat auch einmal noch Norm Powell gefunden, der an der Baseline lang gecuttet ist, nachdem Lillard relativ rein in die Zone gekommen ist, Defense kollabiert, Powell kann reinziehen, konnte auch slammen, aber auf der anderen Seite konnten die Nuggets dann halt auch ganz gut dagegen halten, weil halt Covington Jokic verteidigt hat und jedes Mal Punkte dabei rausgekommen sind, gefühlt. Also ich glaube, Jokic hat dann da auch noch mindestens einmal gescored direkt über Covington. Das war ja dann wahrscheinlich sein zweites Field Goal in der Halbzeit. Oder halt dann immer die Pässe spielen, nachdem die Blazers da so halbwegs versucht haben, irgendwie zu doublen. Einmal haben sie einen Jumpball forciert mit Melo und Covington da im Double. Dann hat es einmal ganz gut geklappt, aber im Schnitt ist es einfach nicht gut genug und keine über einen längeren Zeitraum funktionierende Defensivtaktik der Blazers.
Ja, sehe ich genauso. Also was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist eben, dass die, also ich dachte, das Game wäre schon durch. Es war stand dann 45 Sekunden vor Schluss, hat Kampazzo 2 Freiwürfe reingemacht. Und dann stand es 113-103 und dann dachte ich mir schon, so jetzt kann ich mich zumindest so halbwegs zurücklehnen. Mhm. Aber dann haben es die Blazers nochmal spannend gemacht. Lillard hat direkt einen Stepback-Dreier getroffen.
Über Aaron Gordon, ja.
Genau, über Gordon. Dann gab es Freiwürfe für die Nuggets. Dann gab es das Foul-Game im Endeffekt. Also wurde Fangen gespielt mal wieder.
Ja.
Da hat Rivers dann beide gemacht, 115-106. Dann hat Melo direkt einen Dreier getroffen nach einem Covington-Assist. Und dann gab es wieder Offensiv-Defensiv-Substitutions. Gab es einen Foul an Kampazzo. Der hat dann aber nur einen getroffen.
Mhm.
Dann hat Lillard nochmal einen Dreier genommen und getroffen. Morris wieder Freiwürfe bekommen, beide getroffen. Im nächsten Angriff McCollum dann einen Dreier getroffen. Da waren noch 4 Sekunden auf der Uhr. 118
Stepback auch wieder über Aaron Gordon.
Genau, 118-115 für die Nuggets. Dann mussten sie Morris faulen. Der hat dann beide verworfen. Dann gab es den Tipp-In von Jokic. Da hat er auch den ersten nicht getroffen, aber den zweiten dann Gott sei Dank reingemacht.
Ja, genau. Also es war One-Possession-Game, ja, 118-115 nach diesem CJ-Stepback-Dreier und es war noch, hast du es ja aufgeschrieben, ich weiß gerade nicht mehr, es waren irgendwie noch 8 Sekunden oder sowas, also oder 5. Auf jeden Fall hatten die Blazers 4. auch keinen, ja genau, stimmt, es waren sogar unter 4 Sekunden, 3,8 oder sowas, genau.
Ja.
Und es war halt klar, die Blazers haben kein Timeout mehr, jetzt müsste Morris quasi beide verwerfen und dann müsste Lillard wahrscheinlich einen Half-Court-Dreier treffen oder sowas. Also schon relativ unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, aber so still alive, was eigentlich ziemlich krass war nach dem Spielverlauf und nachdem die Nuggets halt schon 10 Punkte vorne gewesen waren, irgendwie eine Minute vorher. Und dann verwirft Morris halt auch echt beide Freiwürfe. Richtig krass. Also da waren irgendwie die Nerven am Flattern. Das Problem war aber, dass die Blazers kein Rebounder, also die, da hätten sie vielleicht mal Kante einwechseln sollen. Weil wenn er eins kann, dann ist es Rebounden. Und die waren halt immer noch small, wahrscheinlich damit sie halt genug Shooter drauf haben. Beziehungsweise es war ja auch noch vom Angriff davor, als CJ halt den Stepback reingehauen hat. Ja, stimmt, da hätte... Ja,
aber nach dem ersten Freiwurf,
Hätten sie wechseln
also
können,
eigentlich hätten sie wechseln müssen, ja.
Genau. Ja, da hat Stotts ein bisschen gepennt. Aber wie gesagt, vielleicht wollten sie einfach 5 Dreierschützen drauf haben. Man weiß ja nicht, wer den Ball bekommt. Und wenn dann halt Kante irgendwie einen Halfcourt-Shot nehmen muss, dann ist es nicht so ideal. Aber meiner Meinung nach
hat er auch... ein Half-Court-Shot. Also.
Ja, eben, es hätte Kante drauf sein sollen. Und deswegen hat dann halt Jokic ist gut zum Ball gekommen, hat einmal getippt, dann war halt irgendwie nur noch 2 Sekunden logischerweise und dann hat er ihn noch reintippen können, weil halt Covington und Mello, die konnten ihn ja nicht am Rebound hindern und ja, da hat er es quasi dann festgemacht, der MVP in Spe 120 zu 115 Endstand. Gut, wie siehst du die Serie jetzt vielleicht noch so 2-3 Sätze und dann hole ich den Timo rein, der wartet schon. Die Nuggets sind jetzt 2-1 in Führung gegangen. Ich hatte auf Blazers in 6 getippt, ehrlich gesagt, weil ich mit der dezimierten Guard-Rotation der Blazers einfach unglaubliche Schwierigkeiten gesehen habe. Das hat sich in Spiel 1 ja auch erstmal bewahrheitet, aber wenn die Blazers ihre Dreier nicht treffen, das kann man glaube ich mittlerweile so sagen, dann haben sie halt ein ziemliches Problem und defensiv haben sie auch ein Problem, wenn Nurkic halt immer in Foul Trouble ist, weil ansonsten und dann ist es ja auch schon relativ schwer, es hat ja streckenweise ganz gut geklappt, vor allem im ersten Spiel die Single Coverage gegen Jokic. Jetzt sind die Nuggets in Führung. Damit mein Tipp aufgeht, müssen die Blazers die nächsten 3 gewinnen. Also in Portland, dann nochmal 1 in Denver klauen und dann in 6 in Portland dicht machen. Was war dein Tipp vor der Serie und wie ist es jetzt?
Ich muss nochmal genau nachschauen, aber ich meine, ich hätte sogar Denver in 5 gesagt.
Puh, okay.
Ich hatte aber auch nicht
geht auch noch, ist noch drin.
Ist noch drin. Genau, ich habe Nuggets in 5 getippt.
Wow.
Ich hatte nicht ganz mitbekommen, dass die Guard so lange ausfallen, beide.
Also ja, bei Barton war das auch nicht klar, bei Dozier war es klar und bei Rivers, das hat bei mir halt auch dazu geführt, da hieß es halt auch, dass er doubtful ist fürs erste Spiel und vielleicht nicht spielt. Da habe ich gedacht, okay, dann wird sehr, sehr schwer. Jetzt spielt er und hat ja auch schon gute Plays gemacht und jetzt heute auch ein starkes Spiel gehabt. Das macht natürlich auch schon einen Unterschied. Also heute hat er vielleicht sogar den Unterschied gemacht am Ende.
Ja, definitiv, würde ich fast sagen. Also ich habe halt, ich halte auch Jokic einfach für zu gut in den Playoffs. Hat mir jetzt die letzten 2 Jahre schon bewiesen, dass es kann. Da war zwar auch Murray natürlich fit und auch ein super wichtiger Bestandteil, aber ich tue mich einfach schwer, gegen solche Spieler zu wetten. Deshalb habe ich da auf 5 vielleicht zu optimistisch eigentlich gesetzt. Aber ich habe auch kein wirkliches Vertrauen in den restlichen Teil von Portland, abseits von Damian Lillard. Das hat dann bei mir noch dazu geführt, dass die Serie so deutlich zu sehen.
Ja, von CJ muss mehr kommen. Also ich habe halt gedacht, Lillard und Jokic, die nehmen sich wahrscheinlich in den Playoffs jetzt nicht so viel. Und dann dachte ich halt, der Supporting Cast von Portland ist halt jetzt in dem Gesundheitszustand der Nuggets auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, jetzt kommt Barton ja vielleicht auch noch bald zurück. Dann wäre das natürlich, wenn er einigermaßen fit ist, auch nochmal ein Vorteil für Denver. Aber ja, CJ, 22 Punkte heute aus 22 Shooting Possessions, das ist einfach nicht effizient genug. Da müsste einfach noch ein bisschen mehr Scoring-Entlastung kommen oder müsste halt mehr Dreier treffen. Vielleicht gibt es ja noch so ein CJ-Game, da würde ich dann stark davon ausgehen, dass die Blazers das holen. Und dann muss Nurkic halt auf jeden Fall gucken, dass er länger spielt, weil mit ihm auf dem Feld, ich glaube, es war jetzt in allen 3 Spielen so, dass mit ihm auf dem Feld deutlich, deutlich besser lief, als wenn er nicht gespielt hat. Und wenn es zu viele Minuten dann ohne ihn sind, dann haben die Blazers halt ein Problem. Ich denke aber trotzdem, dass die Serie weiterhin sehr, sehr spannend bleiben könnte. Ja, dann vielen Dank, Patrick, dass du hier noch wach geblieben bist.
Gerne.
War super. Ich denke auch, dass es nicht das letzte Mal jetzt war hier in diesen Playoffs. Ich hole dich gerne nochmal rein in den Pott, wenn du zur Verfügung stehst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und jetzt hole ich den Timo rein.
Bis dann.
So, weiter geht's mit Heat Bucks. Die Heat liegen 0-3 hinten gegen Milwaukee. Das dürfte die Vorentscheidung sein, denn es ist noch nie ein Team in den NBA Playoffs von einem 0-3 Rückstand zurückgekehrt. Und ja, Spiel 2 war schon sehr eindeutig gewesen. Spiel 1 war ja ein Overtime-Thriller gewesen, als Milwaukee auch überhaupt keine Dreier getroffen hatte und die Heat einen Franchise-Rekord in getroffenen Dreiern aufgestellt hatten. Jetzt Spiel 3 war auch wieder eine ziemliche Klatsche. Deswegen, glaube ich, können wir hier gleich auch schon ein bisschen Fazit ziehen. für diese Serie, für die Saison der Miami Heat, auch wenn es am Samstag zur Primetime in Deutschland nochmal ein Spiel 4 geben wird. Timo, du bist am Start hier.
Moin, moin.
Morgen erstmal. Du bist zum ersten Mal hier bei Jeden Tag NBA drin. Freut mich sehr, dass es endlich klappt. Und du darfst dich jetzt gerne auch mal den Hörern kurz vorstellen. Das machen wir immer so, wenn hier ein neuer Gast drin ist. Wie bist du zur NBA gekommen? Du bist Miami Heat-Fan, ja, für die Hörer, die es noch nicht wissen. Wie kam es dazu? Hau doch einfach mal kurz ein paar Sätze über dich raus.
Ja, kann ich gerne machen. Also zum einen habe ich mit Pascal, der ja auch bei dir schon zu Gast war, soweit ich das in Erinnerung habe.
Ja, mehrmals.
Genau. Haben wir zusammen den Klatsch-Podcast, was damals NBA aktuell auf Facebook oder mit NBA aktuell auf Facebook angefangen hat. Und dann haben wir ein langes Break gehabt, aus verschiedenen Gründen. Da war nie böses Blut oder so, aber es hat dann einfach zeitlich irgendwann nicht mehr so hingehauen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir, ich glaube, Ende letzten Jahres ein kleines Comeback gestartet. Sind jetzt auch wieder so ein bisschen im, also der nächste Podcast könnte schon wieder ein Comeback sein, so ungefähr.
Aber das, jetzt schon längere Pause.
Ja, das ist, im Moment ist es dann das, ich sage immer, das richtige Leben, was da so ein bisschen mit einschneidet bei uns. Bei mir mehr der Schichtdienst und die Ausbildung zum Pflegeexamen. Bei Pascal ist es Umzug, Internetanbieter, auch die Arbeit jetzt. Das ist alles ein bisschen schwieriger zu koordinieren. Deswegen auch großen Respekt nochmal an dich, dass du das so durchziehen kannst und als One-Man-Army quasi wirklich tagtäglich hier den Content lieferst. Also echt, ja, Chapeau.
I'm trying Jennifer, hat mein schlauer Mann gesagt.
Ja, CJ.
Genau.
Guter Mann. Ja, und wie bin ich zur NBA gekommen? Das ist ja Anfang, Ende 2009, Anfang 2010. Ja, es fing primär dann mit der Big Three in Miami an. Hab dann zu der Zeit so ein bisschen, ja, borderline die NBA verfolgt, wie man das dann damals so konnte. Hm. Fand's immer interessant und bin dann irgendwie aber durch LeBron, durch D-Wade bei den Heat so ein bisschen hängen geblieben. Und dann hat sich aber schnell rauskristallisiert, nachdem ich mich dann auch mit der Franchise auseinandergesetzt habe, so, ah, oh, doch, das gefällt mir. Alonzo Mourning zum Beispiel, Timmy Hardaway Senior und natürlich auch Pat Riley, Eric Spoelstra, der seit über 20 Jahren mittlerweile bei den Heat ist, in verschiedensten Positionen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, ja, das hat mich so ein bisschen gefesselt. Und seitdem sind's die Heat. Also trotz LeBron-Abgang dann damals, die Wades-Abgang, immer Miami gewesen und das wird dann auch so bleiben, auch wenn es jetzt böse aussieht.
Ja, sehr schön. Ja, letztes Jahr, da sah es deutlich besser aus mit dem Finals Run. Mit einem sehr ähnlichen Team eigentlich. Jetzt gerade wird es nichts mehr mit dem Finals Run werden. Das ist spätestens seit heute Nacht klar. Erstmal, wie fühlst du dich jetzt so als Fan? Bist du da jetzt sehr enttäuscht? Kommt das jetzt sehr überraschend? Wie hast du denn diese Serie vorher gesehen, vor Spiel 1?
Also wenn man mein öffentliches Profil auf Twitter verfolgt, bin ich ja immer so dieses, ich reite halt gerne diese Welle so ein bisschen provozieren etc. pp. So dieser cocky Heat-Fan, wie man dann gern auch mal dargestellt wird. So und ja, also viele Sachen, die ich dann tweete in Bezug auf Ergebnisse etc., das sollte man mit dem Augenzwinkern nehmen. Also wenn ich wirklich...
Also du hast Heat in 5? Hast du Heat in 5 getippt, oder?
Ja, klar. Safe. Aber halt auch mit einem Augenzwinkern, ne? Also es wäre ja vermessen zu sagen, man würde die Bucks wie im vergangenen Jahr, was auch schon für mich eine große Überraschung war, dass es wirklich dann so ausgegangen ist und auch teils so deutlich ausgegangen ist, dass man das dieses Jahr nochmal wiederholen kann, gerade mit Jrue Holiday, den man dazu geholt hat, der nun mal ich weiß nicht, wie viel Welten der bessere Spieler ist im Vergleich zu Eric Bledsoe, das muss man, glaube ich, einfach so klar konsternieren. Nee, also ich habe echt schon gedacht, das wird knapp für die Heat, habe natürlich aber Chancen ausgelotst, ne? darf man wahrscheinlich auch, wenn man sagt, okay, Finals Run, und das Team ist ja eigentlich auch ein Team, was nicht unbedingt gerne gespielt werden möchte von anderen Teams.
Ja,
aber in der Deutlichkeit habe ich es dann jetzt auch nicht erwartet, kann aber auch ganz klar sagen, Game 2 und Game 3 waren absolut Welten, die da die Teams getrennt haben. Ja. Teilweise wirklich schwer anzuschauen, wenn man nicht gerade neutral davor sitzt. Also in aller Deutlichkeit habe ich das nicht so erwartet.
Ja, ich glaube, das hat fast niemand. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt im Endeffekt die Heat favorisiert hatten. Die Bucks waren schon der offizielle Favorit auch in dieser Serie. Ich hatte auf Bucks in 6 getippt, also habe auch gedacht, dass die Heat hier auf jeden Fall 2 Spiele holen können. Habe mich aber super auf die Serie gefreut. Ich dachte, das geht da voll zur Sache und das wird ein Matchup auf Augenhöhe, nachdem letztes Jahr ja die Heat die Bucks total abgezogen haben, was auch überraschend war. Und dieses Jahr ist eigentlich genau andersrum. Also es ist wirklich nicht spannend. gespannt. Also Spiel 1 hat ja dann auch noch ziemlich vielversprechend angefangen hier, diese Serie. Direkt mal in Overtime und klar, dass es mit dem Bucks-Shooting nicht so weitergehen könnte, mit dem der Heat wahrscheinlich auch nicht, das war auch klar. Aber ich hätte dann halt auch gedacht, Spoelstra kann entsprechende Adjustments machen. Butler hatte ja auch im ersten Spiel echt nicht gut gespielt, Adebayo auch nicht. Dass die normalerweise besser spielen können, da war ich mir eigentlich auch sicher. Nur das haben wir jetzt halt bisher auch nicht gesehen in dieser Serie. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Also da bin ich schon ziemlich enttäuscht, wie die beiden Stars der Heat bisher aufgetreten sind. Ich bin auch vielleicht ein bisschen ein Butler und Adebayo-Optimist oder Sympathisant. Die Heat haben ja auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, nachdem ich mal ein Jahr in Miami gelebt habe und natürlich gerade auch da diese zwei Championships mitgenommen habe und als LeBron-Fanboy natürlich sowieso und auch die Wade-Fanboy, ehrlich gesagt. Ich habe hier im Pod ja auch diverse Rants gehabt, weil die keine All-Stars geworden sind und für Butler im All-NBA-Second-Team hier den Case gemacht und im All-Defensive First Team. Deswegen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von diesen beiden Spielern, muss ich wirklich sagen. Was machst denn du da jetzt draus? Was denkst du, was dahinter steckt? Es gab da auch mal diese Gerüchte, dass da irgendwie internes Probleme gibt zwischen Butler und dem Coaching-Staff oder solchen Sachen. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Oder ist es dann doch auch zu einem ganz großen Teil die Defense der Bucks, einfach die sie da einschränken?
Also ich glaube, zu Beginn muss man ganz klar sagen, die Defense ist überragend, auch gestern beziehungsweise heute Nacht wieder. Das war ja Dauerdruck auf die Heat. Es war teilweise gab es Possessions, wo wirklich Full Court Press gespielt worden ist. Schon im ersten Viertel, was überhaupt nicht zum Spiel der Heat passt. Ne? Du weißt selber, sie spielen ja relativ langsam und wenn du dann direkt einen Jrue Holiday im Gesicht hast, bevor du überhaupt deine Zone verlassen hast, schwierig. Wir haben im Vorwege, ich glaube gestern, nee, vorgestern, ne? Einen von den beiden Tagen haben wir kurz geschrieben.
Ja.
Und da habe ich ja auch gesagt, da müssen die beiden auch mal mit in die Verantwortung gezogen werden. Auch wenn der Supporting Cast quasi non-existent ist, zumindest jetzt in Spiel 2 und 3, also da geht gar nichts von der Bank aus. Trevor Ariza trifft gefühlt überhaupt nichts. Dann kommt
nicht nur gefühlt, er hat null Punkte gehabt letzte Nacht. Ja. In 19 Minuten.
Und dann kommt ein Dwayne Dedmon von der Bank als quasi emotional Leader von der Bank, was in sich schon kurios ist zu sagen, übernimmt so ein bisschen die Rolle, die eigentlich Tyler Hero letztes Jahr inne hatte, mit dem Unterschied, dass Tyler Hero dann mit Punkten geliefert hat, was ja auch absolut nicht der Fall ist im Moment. Ich glaube, der averaged 7,7 Punkte oder so bei 29%. Also ganz, ganz düstere Aussicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich interne Querelen sind. Ich denke einfach, die Heat sind nicht so gut wie letztes Jahr oder letzte Saison vielmehr. Und dadurch, dass Jimmy und Bam teilweise so passiv auch agieren, also ich glaube Spiel 2, Jimmy 10 Field Goal Attempts, wo ich mir denke,
ja,
Alter, so Franchise-Player, so
ja,
in sämtlichen Top 25 Listen vor der Saison gewesen, so was machst du? Ja. Dann Bam teilweise mit überhaupt keinem Zug zum Korb, das war gestern, ich will mal gestern sagen, aber heute Nacht dann wirklich dieses Erzwingen wollen, gerade die ersten Possessions fand ich war extrem, also dass er seinen Midrange-Jumper da erzwingen wollte, auch wenn die Drop-Defense das natürlich wieder zugelassen hat. Aber ich denke mir mal, er ist eigentlich sehr skilled, sehr schnell, attackier. So, worst case ist eventuell Block. Große Wahrscheinlichkeit, dass du einen Foul ziehen kannst, gerade bei Brook Lopez, der ja auch teilweise sehr foul-anfällig ist.
Mhm.
Also ich finde, es ist eine ganz, ganz schwierige Kombination. Ich halte hier einen 5-minütigen Monolog, es tut mir leid.
alles gut.
Ich denke, es ist wirklich eine Kombination aus vielen Sachen. Man ist einfach nicht so gut wie im letzten Jahr. Die Bucks sind einfach so, so viel besser durch Jrue Holiday geworden. Chris Middleton spielt überragend. Giannis muss ja nicht mal überperformen. Und das macht es ja so gefährlich, wenn Giannis zwar ein gutes Spiel hat, aber der Rest des Teams so stark ist, an beiden Enden des Feldes, und dann wird es halt für jede Mannschaft schwer gegen die Bucks. Und ich glaube, die Serie wird die Bucks auch so ein bisschen mehr auf das Radar einiger bringen, was so einen Finals Run angeht im Osten. Ich finde, die fliegen so ein bisschen unterm Radar diese Saison.
Ja, definitiv.
Das Gefühl.
Wegen letztem Jahr halt auch. Es liegt ja auch daran, wie sie letztes Jahr ausgeschieden sind. Ein bisschen vielleicht auch noch vor 2 Jahren, wobei ich ihnen das gar nicht so sehr ankreiden würde. Sie haben halt gegen den späteren Champ verloren und das verdammt knapp. Aber letztes Jahr, ja, das ist ihnen halt noch nachgehangen. Aber ich habe schon die ganze Saison gesagt, die sind jetzt ein anderes Team mit Jrue Holiday und auch dann nach dem PJ Tucker Trade. Und ich hatte hier im Pod auch gesagt, also die Quote auf, dass die Bucks Champ werden oder die Eastern Conference gewinnen, die war verdammt niedrig, gerade im Vergleich mit den Nets. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf dieses Zweitrunden-Matchup, denn die Nets werden die Celtics auch schlagen. Ich denke, das ist klar. Und dann haben wir halt Bucks-Nets in der zweiten Runde. Und ich würde immer noch, nachdem was ich jetzt von beiden Teams gesehen habe, die Bucks leicht favorisieren. Ich habe nichts gesehen, was mich jetzt da vom Gegenteil überzeugen würde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt so in der breiten Masse ernster genommen werden wieder. Ich meine, klar, die Heat sind schlechter, aber es geht halt da schon auch sehr viel auf die Kappe der Bucks, dass sie die Heat hier so demontieren. Ja.
Absolut, also ich bin da auch ganz bei dir, so sehr ich auch auf den Heat rumhacken möchte, gerade als Fan, man muss den Bucks halt einfach Credit geben dafür, wie stark sie wirklich performen, auch die Nerven zu behalten in Game One und dann jetzt die letzten beiden Spiele, das waren Machtdemonstrationen und du hast halt auch das Gefühl, ein Coach wie Spoelstra, der ja normalerweise für vieles oder für das meiste eine Lösung hat, weiß halt gerade auch nicht, wo er ansetzen soll. Natürlich ist viel auch Shotmaking, ne? Die Würfe fallen bei den Heat nicht, defensiv ist es Phasen okay, aber es ist halt auch einfach nicht diese Heat-Defense, die man normalerweise in den Playoffs erwarten würde. Und da muss man dann auch die Spieler hinterfragen, was den Einsatz angeht. Allgemein finde ich, in der Bubble hast du gemerkt, so one goal, one team, das Gefühl habe ich im Moment nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da zusammen auf dem Feld steht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Wille und die Motivation so da ist. Und ich finde auch, und was das tut mir dann persönlich auch weh zu sagen, aber ich finde, Goran Dragic sieht alt aus in der Serie.
Das tut mir auch weh, den mache ich auch.
Der, wirklich. Ich habe gedacht, dass er relativ frisch in die Playoffs kommt und nochmal ähnlich zünden kann wie in der Bubble. Aber auch jetzt letzte Nacht, ich fand, er sieht wirklich seinem Alter entsprechend aus, was überhaupt kein Vorwurf sein soll. Es ist nun mal leider irgendwann so. Es ist nur der falsche Zeitpunkt. Und ich glaube auch, um das vielleicht noch zu beenden, wenn du Goran Dragic normalerweise hast, unabhängig davon, ob du ihn von der Bank bringst oder starten lässt, hast du halt immer noch diese offensive Leitkraft, in Anführungsstrichen, wenn ein Jimmy mal sitzt, wenn Bam vielleicht auch mal ein bisschen mehr in der Zone bleiben sollte, anstatt dann das Auge für den Mitspieler zu haben. Und das öffnet den Heat ja auch andere Türen offensiv.
Ja.
Und das fällt dann auch weg. Das ist echt schade. Also für ihn auch.
Ja. Definitiv. Ja, Dragic letzte Nacht, sage ich jetzt auch schon, er war ja letzte Nacht im Prinzip, aber im Spiel 3, da ist er auch gestartet direkt, das war ein kleines Adjustment, was natürlich dann auch, also mehr Qualität in die Starting 5 bringt, ja, man ist natürlich dann in Spiel 2 auch direkt einem hohen Rückstand hinterhergelaufen und vielleicht wollte man da dann ein bisschen gegensteuern, dass man halt die 5 besten Spieler oder die beste 5 auf jeden Fall direkt starten lässt und halt nicht in Kendrick Nunn, das dünnt dann natürlich die Bank aus, aber das hat halt leider auch nichts gebracht, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Dragic jetzt kein tolles Spiel hatte, 29 Minuten gespielt, 3 von 14 aus dem Feld, kein einziges Mal in der Freiwurflinie, 8 Punkte, 2 Assists, also ich würde auch sagen, der hatte ja in Spiel 1 war das, oder? Da hat er noch, in Spiel 1, da sah er noch ganz gut aus, da habe ich schon gedacht, Playoff Dragic, the Dragon, der graue Drache ist wieder am Start, aber ja, das Niveau konnte er jetzt hier leider nicht halten, was, wie gesagt, bei seinem Alter jetzt mit Mitte 30 auch vollkommen okay ist und vor allem ist er auch total verletzungsgeschunden, er war ja auch die ganze Saison nie richtig fit und dann, hat man vielleicht so ein bisschen gehofft, dass die Heat ihn halt auch schon jetzt in der Regular Season und dass die halt die ganze Zeit nur auf diesen Playoff-Run hinfiebern, damit sie halt irgendwie wieder um die Finals zocken können und die wollen dahin zurück und so, aber ja, das ist halt leider überhaupt nicht aufgegangen. Also echt durch die Bank weg. Hier gibt es eigentlich keinen einzigen Spieler, wo man jetzt sagen kann, der hat über die 3 Spiele performt. Dwayne Dedmon sah ja teilweise noch ganz gut aus. Jetzt heute auch 12 Minuten gespielt, weil was willst du dann auch noch so einen alten Dedmon spielen lassen, wenn du eh schon mit 20 Punkten hinten bist, 25 Punkten hinten bist. Da haben dann halt am Ende Bjelica wurde mal noch reingeschmissen, den man da vorher noch gar nicht gesehen hatte. Der hat dann auch noch sogar ein paar Würfe reingeknallt mit 14 Punkten, die drittmeisten dann auch gemacht tatsächlich in seinen 18 Minuten.
Bezeichnet.
3 Dreier rein gehauen hat, aber da war das Ding halt einfach auch schon komplett durch. Sprechen wir vielleicht noch kurz über den Spielverlauf für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben. Die Bucks haben gleich wieder sehr gut losgelegt, jetzt nicht mit Dreiern wie im zweiten Spiel, die haben tatsächlich nur einen ihrer ersten 7 Dreier getroffen, aber waren trotzdem sehr schnell 12-4, 12-6, 19-8 vorne im ersten Viertel, obwohl die Dreier halt nicht fielen. Und das ist dann halt ein Riesenproblem für die Heat, wenn man das dann halt nicht mehr mit Hot Shooting und gutem Shotmaking der Bucks erklären kann, sondern wenn sie, selbst wenn sie ihre Würfe nicht treffen, dann halt dominieren. Und das hat vor allem auch defensiv. Die haben nur 2 ihrer ersten 10 Field Goals getroffen. Und auch die Stars, die konnten im Spiel nicht so richtig den Stempel aufdrücken. Butler hat ein bisschen mehr gemacht, aber halt auch lange nicht so viel, wie wahrscheinlich nötig gewesen wäre, damit die Heat hier mal ein Spiel gewinnen. Weil wenn sie heute Nacht gewonnen hätten, dann wäre die Serie wieder offen gewesen. Ja? Dann hätte man sagen können, ja, wahrscheinlich gewinnen sie auch Spiel 2 und dann gehen die ausgeglichen in Spiel 5 nach Milwaukee. Aber dafür hätte Butler halt der beste Spieler auf dem Feld sein müssen. Er hätte wahrscheinlich eher 38 statt 19 Punkte machen müssen hier heute. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der, weil es im Blowout war, am Ende nicht viel gespielt hat. Er hat 38 Minuten abgerissen, 19 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, nur 2 Turnovers, einigermaßen gute Quoten. Das ist okay, aber okay reicht halt nicht. Ja, wir kennen das ja auch von Butler, dass er, das ist nicht der Dude, der jedes Spiel 30 Punkte macht. Aber letztes Jahr beim Playoff Run, da hat er es halt gemacht, wenn es sein musste. Und wenn er dann mal nur 20 gemacht hat und 10 Assists, dann war das auch okay, weil dann halt ein Dragic 30 gemacht hat oder ein Adebayo dominiert hat gegen die Celtics. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss halt Butler eigentlich übernehmen. Und das konnte er halt leider einfach nicht.
Ja, ich dachte zur ersten Hälfte, zum Ende hin, da stand er, glaube ich, schon bei 16 Punkten, wenn ich mich nicht recht erinnere.
Sowas,
ja. 6 Rebounds. Das wird so ein Spiel, wo er wirklich sagt, okay, gut, dann muss ich halt. Aber du hast die Statistiken gerade vorgelesen. Die zweite Hälfte ging halt ähnlich weiter wie die erste Hälfte. Ich finde sogar, in der zweiten Hälfte wurde es noch dominanter, gerade das dritte Viertel von den Bucks. Ja. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Heat da irgendwie, selbst wenn sie mal einen kleinen Run gestartet haben, dass da jetzt wirklich nachhaltig irgendwie ein Run kommt, der auf 10 cuttet und eventuell im letzten Viertel dann nochmal angreifen. Das Gefühl hatte ich nicht. Also die Bucks hatten wirklich das Spiel komplett im Griff und es ist halt einfach bezeichnend, gerade wenn du auch Spieler wie Bam Adebayo und Jimmy Butler hast, dass du dich so, ich sag jetzt mal, abfertigen lässt, ist halt wirklich bezeichnend für ein Team. Und ich denke auch, im Sommer wirst du nicht drum herum kommen, dass so ziemlich jeder Spieler irgendwie auf dem Markt verfügbar sein wird. Problem an der ganzen Sache ist, Spieler wie beispielsweise Tyler Hero, die hatten halt in der letzten Saison ihren Höhepunkt an Wert.
Ja.
Jetzt ganz ehrlich, wer kommt denn jetzt noch auf die Idee zu sagen, okay, wir traden irgendwie einen All-Star gegen ein Package, das Tyler Hero und Kendrick Nunn enthält. So.
Jetzt würden es die Heat-Fans wahrscheinlich machen, die es vor 3 Monaten noch nicht machen wollten.
Oh,
vor
4, ja, das
als Harden auf dem Tisch lag.
Das war auch eine lustige Zeit auf Twitter. Heat-Twitter war echt, hui, Apokalypse.
Ja, das ist schon sehr, sehr tough. Im ersten Viertel hatten die Heat ein Offensivrating von 56, True-Shooting von 29%.
Ja, 12 Punkte oder so.
Ja, ich glaube 26, 14.
Oder so, ja.
Und zur Halbzeit, also ich meine, die waren nur 13 Punkte hinten, ja. Ich meine, das
hat mich auch gewundert.
4 Dreier von Duncan Robinson, wenn man so möchte. 49, 36 aber halt. Also super Low-Scoring. Was halt krass ist bei den Bucks, die haben halt im letzten Spiel, in Spiel 2, im ersten Viertel 46 Punkte gemacht und jetzt haben sie im dritten Spiel in der ganzen Halbzeit 36 zugelassen. Also das ist halt ein absolutes Two-Way-Team und die können an beiden Enden des Feldes total dominant sein, zumindest gegen diese Miami Heat erstmal. Und wenn du halt nur 36 Punkte hast, dann ist halt ein 13-Punkte-Rückstand schon sehr, sehr viel. Also mir war eigentlich klar zur Halbzeit, das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon durch, auch wenn die Bucks selbst nur ein Offensivrating von 96 hatten. Also die Defense der Heat, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, die war heute streckenweise ganz gut. Die haben die Zone auch ganz gut zugemacht und die Dreier der Bucks sind halt dann teilweise nicht gefallen, gerade in der ersten Halbzeit. 5 von 20 Dreier, aber die Heat waren halt auch nur 4 von 16 und das war halt der große Unterschied in Spiel 1, dass es da dann halt ein knappes Spiel war und das ein Matchup auf Augenhöhe war und im dritten Viertel haben die Bucks dann halt angefangen, ihre Dreier zu treffen und dann war das Ding halt auf einmal komplett vorbei. Also Tucker, Corner 3 reingehauen, Middleton, ein Dreier, Holiday und dann ist halt natürlich auch die offensive Effizienz der Bucks durch die Decke gegangen. Anfang des vierten Viertels hatten sie dann noch schon einen Offensivrating von 115 und waren mit 22 Punkten vorne. Die waren in dem Spiel streckenweise auch mit 30 vorne, also oder mit über 30 sogar, glaube ich. Da war das Ding dann halt einfach vorbei. Ja, größte Führung 32 Punkte sehe ich gerade und erstes Viertel 26-14.
Ja, das war Zweiklassengesellschaft.
Genau. Und das vorhin schon angesprochen, es war halt auch nicht so, dass Giannis total dominiert hat. Also klar, mir ist auch nochmal aufgefallen, also Ariza gegen Antetokounmpo, das funktioniert halt einfach nicht. Der überpowert den ja nicht nur, sondern einmal hat den auch im Face-Up, so im Mid-Post, sowas von stehen lassen. Und ja. Trotzdem am Ende Giannis nur die drittmeisten Punkte, 17 Punkte, aber 17 Rebounds auch, 5 Assists, alles solide. Und Topscorer war aber Middleton, 22 Punkte, Holiday 19 Punkte, also so die Big Three der Bucks haben wieder geliefert, Holiday auch wieder mit 12 Assists. Also die finden halt auch einfach ihre Rolle, die haben eine Identität und dahinter kommen dann halt noch Dudes wie Brook Lopez, der halt auch die Mismatches hier wieder relativ gnadenlos ausgenutzt hat. Teilweise hat er ein bisschen die Scheuklappen aufgehabt und hat dann wirklich einen eigenen Abschluss gesucht gegen die kleineren Gegenspieler. Aber im Endeffekt hat er ganz effiziente 13 Punkte gemacht, ohne einen einzigen Dreier zu treffen. Also es ist auch gerade ein anderer Brook Lopez, den wir hier sehen, als noch in der letzten Saison, wo er halt so zum Spot-Up-Shooter verkommen ist, weil die Bucks halt einfach sonst kein Spacing hatten. Du kannst halt nicht, wenn noch ein Bledsoe auf dem Feld ist, dann noch einen Brook Lopez immer die ganze Zeit irgendwo im Dunker-Spot stellen oder an Zonenrand. Forbes hat noch 11 Punkte beigesteuert, Bobby Portis auch. Auch als Bobby Portis drauf war. Die haben ja dann teilweise die Rotation so gehabt, dass Portis Adebayo verteidigen musste und auch den hat er einfach nicht richtig attackiert. Ich verstehe es ja noch, wenn er denkt, Lopez, krasses Hindernis, und dann kommt die ganze Zeit noch Giannis von der Weakside rein. Aber Bobby Portis, den muss ein Adebayo eigentlich nass machen, oder?
Ja, das ist auch das Frustrierende mit Bam, ne? Also, du weißt selber, dass ich ja wirklich auf dem Bandwagon ganz vorne sitze und wirklich großer Fan bin. Und aber dieses, das ist, glaube ich, bei ihm auch mittlerweile so ein kleines Mentalitätsding. Ich mag Spieler, die versuchen, die anderen Spieler mit einzubeziehen, gerade wenn es dann Big Men sind. Ne? Das ist immer noch irgendwie was Besonderes. Man sieht es ja jetzt an unserem kommenden MVP. Das ist einfach, ja, also ohne sie jetzt auf ein Niveau stellen zu wollen, aber das ist einfach schön, wenn man einen Big Man hat, der auch ein bisschen playmaken kann, der seine Spieler, seine Mitspieler einsetzen kann, etc. Das Problem an der ganzen Sache ist, er verliert sich darin. Und er verliert sich darin oftmals in den falschen Momenten.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht manchmal, er steht in der Midrange und es wird ein Play gelaufen, wo er einen Handoff machen soll. Und er steht aber total frei eigentlich und hätte einen total freien Midrange-Stamp und quasi einen Freiwurf. Und er guckt nicht mal auf den Korb. Solche Sachen, das macht dann echt
Wahnsinn. Das ist so frustrierend. Und das hast du in Spiel 1 und Spiel 2 auch so extrem gehabt. Wie gesagt, dann hast du aber wieder die andere Seite, wo er dann extrem versucht, den Midrange-Stumper, wie eben letzte Nacht, zu forcieren. Am Anfang, ist dann davon aber auch irgendwann wieder zurückgegangen, attackiert dann meist nur halbherzig und dann, was soll dabei rumkommen? Ich denke mir immer, theoretisch müsste man ihn wirklich 24 Stunden in den Raum sperren und ihm das Netzspiel, wo er die 42 Punkte aufgelegt hat, 42 waren es glaube ich, in Dauerschleife vorspielen, so nach dem Motto, und so hast du zu agieren mittlerweile. Das Problem ist, ich glaube, es ist wirklich mental bei ihm, dass er einfach dieses Mindset noch nicht hat, zu wissen, wie stark er eigentlich sein kann, selbst offensiv. Und ich weiß nicht, ob man mittlerweile auch so ein bisschen in Frage stellen darf, ob er dieses Mindset je haben wird. Auf der anderen Seite ist er erst 23, und das ist auch noch kein Alter, hat nun mal so ein Alpha wie Jimmy neben sich spielen. Wobei, da verstehe ich zum Beispiel Adebayo auch nicht. In den letzten zwei Press-Conferences nach den Spielen haben mehrere Spieler ganz klar gesagt, er muss aggressiver werden. Er muss aggressiver sein. Er selbst sagt es ja auch meist eher durch die Blume, aber sieht es ja ein. Ich habe das Gefühl, es verkommt aber zu Floskeln. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn in Miami Aussagen zu Floskeln verkommen. Und das passt dann halt wieder ins Gesamtbild, was ich vorhin dann erwähnte, dass das Team an sich einfach irgendwie nicht den Willen hat, wie vielleicht in der Bubble oder wie man sich das wünschen würde von einem Team, was zwei ehemalige, aber eben All-Stars im Team hat, ganz vorne, die beide eigentlich Two-Way sehr begabt sind, einen Coach haben, der jetzt schon für mich jedenfalls zu den All-Time-Greats zählen muss.
Ja.
Da muss einfach mehr kommen und auch charakterlich einfach möchte ich mehr haben als eben diese Floskeln nach dem Spiel. Ich möchte halt auch mal umgesetzt sehen auf dem Feld, okay, die reißen sich jetzt wirklich mal den Allerwertesten auf. Und ich weiß nicht, ob das jetzt von mir vielleicht ein bisschen zu streng gesehen wird. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Hast du das Gefühl gehabt, dass wirklich jeder Spieler die letzten beiden Spiele 100% gegeben hat?
Nee, eben nicht. Also bei Spiel 2, da kann ich es ja verstehen. Ja, also wenn du halt dir einen Dreier nach dem anderen reinfängst und du hast das Gefühl, du kannst das Gegner einfach nicht verteidigen. Genau. Kann ich mal irgendwie verstehen. Und Spiel 1 war knapp und klar, es ist schwierig, wenn man 0-2 nach hinten fällt, aber man hat dann noch die zwei Heimspiele. Deswegen hätte ich mir jetzt heute in dem Spiel halt eigentlich mal eine Antwort gewünscht. Aber die kam halt nicht. Und da, wie gesagt, würde ich halt auch einfach voll Butler als Leader in die Verantwortung ziehen. Adebayo, der ist erst 23, das würde ich jetzt ihm jetzt gar nicht so super hart ankreiden. Ja, vergisst man vielleicht, weil er so früh so gut war und auch einfach älter aussieht, als er ist vielleicht. Aber der hat noch Zeit und den würde ich auch auf keinen Fall traden, anstelle die
Heaters. Nein. Das also wahrscheinlich um Gottes Willen, alle, falls das jetzt irgendwie hier
alle durch die Blume zur Diskussion stehen.
Ich glaube, Jimmy, den wird man nicht traden, außer er sagt wirklich, okay, irgendwie, das funktioniert wieder nicht oder er macht einen Stinkstiefel, wovon ich aber nicht ausgehe. Und Bam ist für mich auch untouchable auf jeden Fall. Aber der Rest ist halt, man muss halt schauen, wie man sich für die nächste Saison oder für die nächsten Jahre auch aufstellt. Ne?
Ja, man kann ja zum Glück Capspace haben oder es gibt noch diese Oladipo-Option, wenn man mit Bird Rights dann wieder verpflichten könnte. Aber da weiß ja keine Sau, in welchem körperlichen Zustand er sich gerade überhaupt befindet.
Bitte nicht. Ey, das war nicht schön anzusehen. Nee, also nicht mal wegen Depot an sich, der soll gesund werden und ich wünsche ihm auch, dass er noch ein paar Jahre in der NBA spielen kann. Er war verletzt, hat wahrscheinlich auch verletzt gespielt, so wie es jetzt gerüchtehalber heißt. Ist immer, im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, ja, er war angeschlagen, als er gespielt hat. Ich glaube aber, dass man trotzdem sehen konnte, dass es einfach nicht so passt, wie man sich das vorgestellt hat. Es mag vielleicht auch einfach am Konstrukt der Heat jetzt liegen und es könnte in einem Jahr schon wieder anders aussehen, aber Stand jetzt würde ich auch eben mit dem Wissen, dass keiner weiß, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt, also wäre das für mich wirklich eine Option, die ich nicht unbedingt sehen wollen würde.
Ich glaube, bei ihm hängt es auch am Mindset, vom Mindset ab, weil er ist halt ein im Contract Year, ja, und er wollte ja wahrscheinlich, egal wo er jetzt war, Indiana, Houston, Miami, halt immer zeigen, dass er irgendwie noch annähernd der Alte sein kann, dass er viele Würfe nehmen und treffen kann und Entscheidungen treffen kann in der Offense und sowas. Und deswegen hat er einfach zu viel versucht und es hat zu wenig davon geklappt. Und wenn er dann, ja, ich weiß halt auch überhaupt nicht, was er jetzt bekommt. Und wahrscheinlich, wenn er nicht das bekommt über viele Jahre an Kohle, dass er sich vorstellt, dann macht er vielleicht nur einen Einjahresvertrag irgendwie. Und dann ist er wieder in derselben Situation. Also ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich glaube, wenn er annähernd das bekommt, was er sich vorstellt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder befreiter aufspielen kann und auch wieder teamdienlicher unterwegs ist. Aber das ist halt so ein Riesenfragezeichen, deswegen keine Ahnung. Duncan Robinson wird Free Agent. Dragic kann man den Vertrag auflösen und halt auch gerade, wenn man halt über den Capspace gehen möchte. Tyler Hero ist noch im Rookie-Deal. Ja, da, also ich war auch eher dafür, wenn man einen Star holen kann und Hero so das Centerpiece ist von dem Trade, also da sollte man nicht zögern und das zeigt sich jetzt halt gerade auch so ein bisschen. Was denkst du denn, stößt er eher so vom Skillset, vom Talent an seine Grenzen oder haben die ganzen gegnerischen Teams ihn auch vielleicht auch nochmal gescoutet oder ist es auch, es gibt bei ihm auch diese Gerüchte, dass er einfach ganz gerne Party macht und so seinen Star-Lifestyle auslebt und vielleicht ist Basketball dann nur noch sekundär. Hast du irgendeine Ahnung, was mit Tyler Hero los ist?
Das ist ganz schwierig. Also ich glaube nicht, dass er spielerisch am Ende seiner Entwicklung ist. Ich glaube, da ist durchaus noch was im Tank. Ich glaube aber nicht, dass so viel im Tank ist, wie seine Stance und er vielleicht auch selbst das sieht. Er sich selbst sieht, ist sowieso so eine Sache, wie du gerade schon sagst. Ich glaube, er hält sehr, sehr viel von sich und hat auch diesen kleinen Hype, den es dann in der Bubble gab für ihn, den hat er genossen. Ja. Und jetzt ist er, vor ein paar Wochen kam ja sein eigenes Serial raus und solche Sachen sind dann interessant und Miami ist ja schön zu leben, ne? Das wissen wir ja alle.
Auf jeden Fall.
Ich meine, du aus erster Hand.
Yeah.
Ich glaube einfach, sein Kopf ist nicht da, wo er sein sollte. Und das ist bei Spielern, die sehr sensibel sind und sensibel auf gewisse Reaktionen, oder die sensibel sind und auf gewisse Dinge reagieren, wie zum Beispiel als die Trade Rumors waren, da war er ja komplett lost auf dem Feld. Also da ging ja gar nichts. Mhm. Kaum war die Trade Deadline passé, hat er wieder Spiele gehabt, wo er aussah wie Bubble Hero. Also gerade bei solchen Spielern finde ich es extrem schade, wenn sie selbst mit dem Mindset überhaupt nicht oder so wirken. Wir wissen es nicht, aber so wirken, als wären sie mit dem Mindset überhaupt nicht zu 100% bei der Sache. Und auf dem Feld finde ich ihn teilweise zu arrogant. Es gab jetzt auch, ich glaube im zweiten Viertel war das, er bringt den Ball nach vorne, Spot up, Dreier an den Ring, wo ich mir denke, Alter, ihr lauft sowieso schon wieder hinterher. Ich glaube, da waren es schon zweistellig. Du läufst nach vorne, drückst mit 20 ab und triffst den Ring. Warum? Und das sind so Sachen, die er teilweise im Spiel drin hat, die mich wirklich nerven. Also ich habe das glaube ich auch irgendwann mal bei Klatsch gesagt, ich bin mittlerweile echt, ich weiß nicht, ob ich noch Fan von Tyler Hero bin, sondern wirklich teilweise hoffe, dass da irgendein Angebot kommt, wo die Heat dann mal sagen, so okay und tschüss. So, weil er mich einfach auf dem Feld mittlerweile total nervt.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Also sein Game wird da seinem vermeintlichen Status absolut nicht mehr gerecht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit den Heat. Sie sind sehr flexibel jetzt im Sommer. Also der Kern um Butler und Adebayo steht aber alles drumherum. Also da laufen entweder Verträge aus oder sollte halt tradebar sein.
Aber Duncan sollte man schon halten, oder?
Ja, also ich denke schon.
Die Free Agency, er wird teuer, ich weiß.
Genau, die Free Agency-Klasse ist echt nicht geil und er ist eigentlich ein guter Shooter, jetzt heute wieder 0 von 4. Ja, er ist halt dann auch niemand, also in Spiel 1, da war ja ein ganz großer Faktor, aber da war er auch nicht der Einzige, der getroffen hat. Also ich glaube, er ist halt sehr abhängig von dem, was so um ihn herum passiert und defensiv muss man ihn ein bisschen verstecken und außer Dreier bringt er halt offensiv auch nicht so viel. Deswegen, ich weiß nicht, hast du schon eine Zahl im Kopf? Wo wäre denn so deine Schmerzgrenze bei den Dollars pro Jahr bei Robinson?
Ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, meine Schmerzgrenze interessiert da keinen, wenn Davis Bertans 80 Millionen für 4 Jahre kriegt.
Ja, genau. Das ist halt so, das sagt wahrscheinlich der Agent von Duncan Robinson. Bertans hat 80 bekommen. Der steigt wahrscheinlich mit 90 ein, mindestens. Ja. Und dann ist halt die Frage, gibt ihm das jemand? Und vor allem gibt ihm das Riley? I don't know.
Das ist das Schwierige daran, aber ich denke mal, in diesen Sphären werden wir uns dann befinden, weil die Argumentation ist ja da. Ne? Er hat einige, nicht nur Franchise-Rekorde gebrochen, ist auch der jüngste Spieler gewesen, der glaube ich die 300 oder 500. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube 500.
Ich glaube auch. Also einige Milestones sozusagen auch wieder in diesem Jahr geknackt. Da steht das natürlich auf einem guten Fundament für den Agenten. Ne?
Ja. Er ist besser als Bertans, gar keine Frage.
Klar, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer, klar ist erstmal viel, aber vorausgesetzt, zumindest in der Regular Season kann er das so aufrechterhalten, wie er es jetzt macht. Es ist ein Vertrag, der schon irgendwo tradebar wäre. am Ende des Tages. Also ich glaube, du würdest damit nicht dir die Möglichkeit geben, irgendwann zu sagen, okay, das funktioniert so nicht, wir müssen uns anders aufstellen. Bei einem guten Angebot lassen wir ihn ziehen. Also würde ich jetzt, Stand jetzt sagen, keiner kann in die Zukunft gucken, aber ich fände ja 20 Millionen, wenn du Bertans als Vergleich nimmst, dann hat er es verdient, können aber halt grundsätzlich darüber reden, ob in Einführungsstrichen One-Trick-Pony wirklich so viel verdienen soll.
Nee, vor allem nicht, wenn man über Capspace gehen will oder sowas, dann funktioniert das ja schon nicht mehr so, schränkt sich da komplett ein. Ich habe gerade nochmal geschaut, also er hat in seiner Karriere jetzt 530 Dreier getroffen, also waren es wohl die 500.
Ja.
Und ich kann mir halt auch vorstellen, Pat Riley, der ist lang genug dabei, dass wenn der Agent sagt, ja, hier, Bertans hat 80 Millionen bekommen, wir wollen das auch oder wollen noch mehr, dann sagt Riley vielleicht, ja, und wir sind nicht die Wizards, peace.
Nee, das stimmt.
Guck, wo du sonst bekommst. Ja, auf jeden Fall kommen da spannende Zeiten auf die Heat zu. Also ich hoffe, das ist jetzt noch nicht zu früh für die Hörer, weil es gibt halt noch ein Spiel. Aber wie gesagt, von 0-3 ist noch kein Team zurückgekommen. Und ich sehe es halt bei diesen Heat, wie sie bisher hier aufgetreten sind, auch überhaupt nicht. Es kann natürlich immer sein, das haben die Bucks ja letztes Jahr auch geschafft, dass wenn ein Team dann 3-0 vorne ist, dass man dann ein bisschen vom Gas runtergeht. Und dann fallen die drei vielleicht mal nicht. Und die Heat spielen ja auch immerhin zu Hause, dass sie dann vielleicht noch irgendwie eins klauen, wenn dann nochmal die Dreier fangen und fallen. Und Robinson wird ja Free Agent oder noch ein paar andere Spieler bei den Heat ja auch. Wenn die dann vor allem nochmal zeigen wollen und haben die einen guten Tag und kann natürlich sein, dass die Heat die Serie nochmal verlängern, aber könnte auch sehr gut am Samstagabend dann durch sein, die Geschichte hier.
Ja, da bin ich ganz bei dir, wobei ich natürlich zumindest auf einen Gentleman Sweep hoffe.
Ja, das wäre natürlich schöner. Okay, Timo, hast du jetzt noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, wären wir hier durch mit Bucks Heat.
Nö, eigentlich haben wir, glaube ich, grundsätzlich viel abgedeckt von dem, was wir über die Serie sagen konnten. Ist halt, wir hätten, glaube ich, beide lieber darüber gesprochen, dass die Heat das Spiel heute geholt hätten, dass wir dann vielleicht nochmal ein bisschen intensiver auf die Serie und die kommenden Spiele eingehen. Aber es ist halt, selbst als sehr optimistischer Heat-Fan, wäre es irgendwie vermessen zu denken, dass da jetzt irgendwie noch lange etwas rausgezögert werden kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Samstag dann wirklich nochmal vor den eigenen Zuschauern dann irgendwie einen Sieg sich holen kann, aber dann befürchte ich, spätestens in Milwaukee ist es dann auch dann rum. Also Bucks in 5 wäre jetzt so, glaube ich, meine Prediction für die letzten zwei Spiele dann.
Ja, meine wäre eher Bucks in 4, ehrlich gesagt, tut weh, aber ich sehe gerade nicht, wie die Heat Spiel gewinnen.
Ich eigentlich auch nicht.
Ja, ist okay als Fan.
Ja, eben. Ich dachte mir das.
Die Vincenzo hat sich irgendwie noch einen Fuß verknackst in dem Spiel. Der war dann raus. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres, weil er ist natürlich ein Starter bei den Bucks. Der fünftwichtigste natürlich. Aber das können sich die Bucks eigentlich nicht erlauben, dass er hier länger fehlt. Jetzt klar, im nächsten Spiel, wenn er da irgendwie jetzt fraglich ist, ob er spielen kann und sowas, dann soll er lieber draußen bleiben. Aber für die nächste Serie brauchen sie ihn dann auf jeden Fall. War jetzt noch wissenswert, aber ansonsten denke ich, sind wir durch.
Ich denke auch. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass es endlich geklappt hat.
Ja, freut mich auch. Folgt Timo auf jeden Fall auf Twitter unter @timoctb. Mhm. Er hat es ja vorhin schon selber angeteasert, wie er da unterwegs ist. 100% Heat-Fan natürlich, aber auch Takes zu anderen Spielern und anderen Teams und so weiter. Und dann folgt natürlich auch dem Klatsch-Podcast. Hört da gerne mal rein. Den nimmt er, wie gesagt, immer mit dem Kollegen Pascal auf, der seines Zeichens Nets-Fan ist und den ich dann wohl mal gerne für die zweite Runde hier drin hätte. Wir haben zwar nichts ausgemacht, aber wir haben das auch schon mal so ein bisschen ausgelotet. Den kennen die Hörer, die schon länger dabei sind, ja auch. Da habe ich schon Previews mit ihm aufgenommen. Seine zwei Teams sind ja die Magic und die Nets und damals auch vor 2 Jahren, als es hier losging, bei Jeden Tag NBA, da war auch mit dabei bei der Serie Nets Sixers. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wie gesagt, der Pod-Klatsch ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ihr geht da sehr locker ran, sehr unterhaltsam. Ich höre da auch immer sehr gerne rein. Eure Takes, nehmt da kein Blatt vorm Mund. Sehr cooler Pod auf jeden Fall.
Danke, danke. Das freut uns.
Gerne. Gut, dann werde ich jetzt hier gleich, sobald der Timo raus ist, noch über Suns Lakers sprechen. So, weiter geht's solo noch zum dritten Spiel dieser Nacht. Phoenix Suns gegen LA Lakers. Das erste Spiel der Lakers im Staples Center, seit LeBron James da ist. Also müsste für alle Spieler, die gerade im Kader sind, der Fall gewesen sein. Es wurde erst relativ kurzfristig vor dem Spiel bekannt gegeben, dass Chris Paul überhaupt spielen wird. Und er ist einfach nicht der gleiche. Er ist ein Schatten seiner selbst, muss man leider einfach so raus sagen. Nicht mehr, weiterhin nicht ganz so angeschlagen wie im ersten Spiel, aber unterm Strich ähnlich unterwegs wie im zweiten Spiel, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Suns besser wären, wenn er gar nicht auf dem Feld stehen würde, denn Die Alternativen sind natürlich auch begrenzt. Cameron Payne ist einfach ein Scoring-Punch von der Bank, hat er heute auch wieder gezeigt. 15 Punkte gemacht in 26 Minuten. 6 Assists auch, 4 Steals. Der bringt Energie rein, aber das ist einfach nicht annähernd. Der Floor General, der Chris Paul, ist natürlich auch nicht der Defender. Da ist Paul natürlich nach wie vor extrem wichtig, aber das Scoring von Chris Paul fehlt, die Scoring-Gefahr von Chris Paul fehlt und daraus ergeben sich dann natürlich auch immer noch weiterführende Playmaking-Optionen für ihn und dann bleibt halt umso mehr an Devin Booker hängen und das hat sich heute auch wieder gezeigt. Das konnte er heute einfach nicht schultern, die Lakers-Defense schießt sich unglaublich gut auf ihn ein, die Schemes, die hatte ja auch Julius der Analyse des letzten Spiels schon ausführlich dargelegt, als ich mit ihm über dieses Spiel hier gesprochen, über diese Serie hier gesprochen habe. Und der Ausgang war leider wieder ein ähnlicher, also leider aus meiner Phoenix Suns Perspektive. Chris Paul hat nur 27 Minuten gespielt, 7 Punkte gemacht, 5 Rebounds, 6 Assists und hatte ein Team-Low, minus 20, was aber in erster Linie auch daran liegt, dass er bei dem Run der Lakers auf dem Feld war und als die Suns sich am Ende dann nochmal so ein bisschen zurückgekämpft haben in der zweiten Hälfte des vierten Viertels, dass er dann da schon nicht mehr auf dem Feld stand, was ich auch verstanden habe, denn es lief sowieso nicht besonders gut mit ihm und Cameron Payne war auch der Hauptverantwortliche für diesen Run, hat da noch 3 Dreier reingeknallt und die Lakers waren schon ein bisschen vom Gas gegangen und dann wurde es nochmal einigermaßen knapp, aber auch da haben die Suns dann nicht alles perfekt gemacht und deswegen wurde es dann auch nicht mehr so wirklich spannend. Auf der anderen Seite war Anthony Davis wieder der Topscorer der Lakers mit großem Abstand mit 34 Punkten, 11 Rebounds. LeBron hatte wieder eine sehr ruhige erste Halbzeit, also auch LeBron kann mir kein Mensch erzählen, dass der bei 100% ist und jetzt hier erstmal den Beobachter macht und sich vielleicht ein bisschen schonen will für spätere Playoff-Runden. Nee, der Dude ist einfach nicht bei 100%, das sieht man. Aber im dritten Viertel hat er mal kurz Gas gegeben und am Ende 21 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists gehabt, aber auch 7 Turnovers. Anthony Davis auch 5 Turnovers, was auch an der ziemlich stressigen und streckenweise sehr, sehr guten Phoenix Suns Defense lag. Die Defense der Lakers war genauso gut und deswegen war das hier auch teilweise ein sehr low-scoring Game, was auch an der guten Defense lag beider Teams. Aber gerade die Suns, die haben auch relativ machbare Looks, die sie in der Regular Season regelmäßig verwandelt haben, heute nicht für sich nutzen können. Ich werde jetzt mal noch kurz den Spielverlauf nachzeichnen, aber der Pod ist schon relativ lang und ich bin auch ziemlich durch. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht zu sehr drin verlieren. Im ersten Viertel ging es ganz ordentlich hin und her. Anthony Davis hat in erster Linie Jay Crowder im One-on-One wiederholt attackiert. Da wurde teilweise die ganze Seite für Davis freigemacht. Crowder kann ihn einfach nicht wirklich halten. Und was für die Suns gerade noch viel schlimmer ist, ich meine, dass man Anthony Davis nicht wirklich einschränken kann, das war klar, ist, dass Crowder halt vorne aktuell ein absoluter Non-Faktor ist und seine Dreier überhaupt nicht trifft. Crowder ist ein Streaky-Shooter, das war schon immer. Aber in den ersten 3 Spielen, da geht wirklich gar nichts für ihn, gar nichts bei ihm. 1 von 7 von 3 heute auch wieder für 9 Punkte. Mikal Bridges, der hat ein gutes erstes Viertel, ist da relativ aggressiv aufgetreten. Chris Paul hat seine ersten beiden Würfe getroffen. Das konnte einen optimistisch stimmen, aber wie gesagt, Paul am Ende 7 Punkte. Bridges 6 Punkte, der war auch streckenweise dann total unsichtbar. Ich glaube, der ist einfach ziemlich bedient, damit LeBron über große Strecken verteidigen zu müssen. Dann als LeBron nicht drauf und Bridges drauf war, hat er dann teilweise Schröder verteidigen müssen, was auch nicht so richtig geklappt hat, aber es ist halt auch eine krasse Umstellung, wenn du in einem Angriff LeBron verteidigen musst und dann irgendwie 2 Minuten später Dennis Schröder verteidigen musst, der dann auch einfach an ihm vorbeigezogen ist. Und es sind halt seine ersten Playoffs. Bridges ist noch ein junger Spieler. Da ist mit solchen Sachen leider auch einfach zu rechnen. Booker hatte auch keinen guten Start ins Spiel. Die Lakers machen da einfach unglaublich gut die Räume zu, wenn er am Ball ist. Auch die Defensivrotation der Lakers, die sind unglaublich, die sind total auf Zack. Die Suns können ganz, ganz selten mal einen wirklich freien Wurf rausspielen und die so halboffenen, wo dann noch ein relativ später Closeout kommt, die sind halt heute auch einfach nicht gefallen. Auch bei Booker fiel der Dreier wieder nicht. 1 von 4 heute. Einer war so weit offen, da gab es mal eine wenigen Breakdowns in der Defense der Lakers und den hat er auch gebrickt. Am Ende Booker 19 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, 4 Turnovers. Am Anfang hat er das mit den Ballverlusten besser im Griff gehabt. Das war ja noch in Spiel 1 vor allem ein Riesenproblem gewesen, nachdem er dann auf einmal der primäre Initiator der Suns Offense sein musste, nachdem Chris Paul sich verletzt hatte. Da hat er einen Turnover nach dem anderen begangen gegen die langen Defender, die ihn halt dann auch immer trappen, beziehungsweise sobald er einen Schritt Richtung Zone macht, dann auch crowden. Also es gibt einfach überhaupt keine einfachen Würfe für Devin Booker. Er kann sie sich auch schwer erarbeiten in dieser Serie. Und wenn er dann halt seine patentierten Würfe vom Elbow nimmt oder auch die Floater, die sind heute einfach nicht besonders gut gefallen. 19 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist schon echt schlecht, muss man so sagen. Am Ende war auch selbst frustriert, ist noch ausgefoult. Das letzte Foul war dann auch ein Flagrant 2, da hatte Dennis Schröder bei einem Layup einfach in der Luft weggeschoben, fand ich auch total daneben. Ist unnötig, war jetzt nichts total Wildes, aber sowas kann man sich dann einfach sparen. Wer wieder als einziger Spieler der Suns eigentlich, wenn man Payne nicht dazu zählen möchte, und das, ja, kann man schon machen, aber vor seinem Run im vierten Viertel hatte er auch kein besonders gutes Spiel. Das ist DeAndre Ayton. 22 Punkte, wieder 11 von 15 aus dem Feld, 11 Rebounds, 4 Offensivboards, heute auch wieder da ein bisschen aufräumen können, auch 2 Blocks, 4 Turnovers, aber auch, ja, auch Ayton, der hatte vor allem in der ersten Halbzeit sehr gute Szenen, hat da die Suns auch im Spiel gehalten. Aber in der zweiten Halbzeit, da war er dann vielleicht auch einfach irgendwann durch, hat 41 Minuten gespielt. Auch für ihn sind es natürlich die ersten Playoffs und es ist natürlich auch ein unglaublicher Stress, die ganze Zeit Drummond, Anthony Davis da an den Körben zu battlen und dann die ganze Zeit noch zu gucken, wo ist LeBron und den auch irgendwie mit zu verteidigen. Deswegen hat er dann auch mal ein paar Rotationen verschlafen in der Offense. Hat er sich in der gesamten Serie ja eigentlich nur auf Abschlüsse am Korb beschränkt gehabt. Ich glaube, in der Halbzeitpause muss dann die Ansage gekommen sein, so, ja, nimm ruhig mal aus der Midrange, wenn es so gut bei dir läuft, weil es ist halt auch krass, wenn Ayton irgendwie als einziger Spieler hier 80% aus dem Feld wirft oder so und trotzdem nicht so super viele Abschlüsse hat. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man das mal ein bisschen diversifizieren möchte. Auf der anderen Seite habe ich bei einem Spieler wie Ayton auch immer Angst, dass wenn er dann halt irgendwie ein, zwei Midranger brickt, was dann auch passiert ist, direkt im dritten Viertel, dass bei ihm dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein weggeht und die Aggressivität dann auch flöten geht. Und ihm wurden auch relativ viele Bälle rausgeschlagen nach Durchsteckern, die auch schon oft dann deflected wurden. Er hat einfach so wenig Platz in der Zone gegen die Lakers und so kam es dann halt auch zu seinen 4 Turnovers. Er war nicht wirklich in Foul Trouble heute, 4 Fouls, das war kein Problem, das ist ja auch immer so ein bisschen die Angst. Denn von der Bank dahinter kommt dann entweder ein Šarić, aber heute kam da Frank Kaminsky und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, den wollte ich in den Playoffs auf keinen Fall sehen, denn der hat halt körperlich diesem Lakers-Team überhaupt nichts entgegenzusetzen und vorne, wenn es nicht gerade ein freier Dreier ist, halt auch nicht. Er hatte 2 Layups, die waren beide total contested und richtig miese Abschlüsse, natürlich nicht drin. Und wieso die Minuten mit Kaminsky gegen die Lakers nicht absolut verloren gingen, also er hat sogar einen On-Wert von 0, also die Lakers konnten die Suns nicht ausscoren in diesen fast 7 Kaminsky-Minuten. Das lag eigentlich in erster Linie daran, dass Drummond mit drauf war und der die ganze Zeit gedacht hat, er hat ein Mismatch im Low-Post und dann versucht hat, gegen Kaminsky aufzuposten und das hat meistens nicht funktioniert. Kaminsky hat sogar einmal geblockt im direkten Matchup. Aber da darf man sich nicht von blenden lassen. Also Kaminsky ist einfach ein ganz übles Matchup hier. Da würde ich jederzeit eher mit Šarić gehen. Oder wie ich auch vorhin schon an anderer Stelle hier im Pod erwähnt habe, wahrscheinlich bleibt der Suns nicht viel anderes übrig, als einfach mal small zu gehen. Gerade wenn die Lakers nur einen Big drauf haben oder wenn Gasol auf der 5 ist, der wird dann ja nicht jedes Mal einen Wing aufposten. Das ist einfach nicht sein Game. Bei Drummond müsste man dann halt schauen, wenn er dann einen Post-Up nach dem anderen machen will, dann ist es gut. Wenn er die ganze Zeit einfach nur offensiv über uns einsammelt oder nach Durchsteckern stopft oder Alley-Oops reinmacht, was er jetzt in der Serie auch schon häufig gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich auf Dauer nix. Aber Kaminsky oder auch Šarić bisher, da habe ich in dieser Serie einfach sehr, sehr viel Angst vor. Im zweiten Viertel konnten die Suns dann die Lakers sehr, sehr gut einschränken, selbst die Minuten mit LeBron, aber ohne Anthony Davis und Schröder, die waren offensiv einfach nicht gut. LeBron, wie gesagt, relativ zaghaft und selbst als dann Anthony Davis reinkam und auch auf der 5 gespielt hat, da ist die Offense der Lakers nicht wirklich ins Rollen gekommen. Die Suns mit sehr vielen Deflections, immer in den Passwegen, physisch verteidigt auch, die Refs haben auch viel laufen lassen, aber das Problem war, dass die Suns auf der anderen Seite selbst überhaupt nicht scoren konnten. Da hat man dann gesehen, Chris Paul ist einfach nicht fit, Booker ist von der Rolle, wer soll kreieren, die Würfe fallen nicht. Also das war wirklich sehr, sehr frustrierend und die Suns im zweiten Viertel mit ganzen 12 Pünktchen. Und da hat man dann einfach kein Kapital draus schlagen können, dass die Lakers nur 16 gemacht haben. Also wenn der Gegner nur 16 Punkte macht und man verliert das Viertel trotzdem mit 4 Punkten, dann hat man einfach ein Problem in so einem Spiel. Beide Teams hätten die Möglichkeit gehabt, wenn vorne ein bisschen mehr gegangen wäre, hier direkt mit 10 Punkten in Führung zu gehen oder so. Das ist nicht passiert. Die Suns waren immer noch hinten mit 3 Punkten dann zur Halbzeit. Und da habe ich dann auch auf Twitter geschrieben, also das fühlt sich hier wirklich gerade nach einer vertanen Chance an für die Suns, dass sie in dem Viertel nicht ein bisschen wegziehen konnten. Wenn die Defense mal so gut funktioniert gegen dieses relativ übermächtige Lakers-Team. Zur Halbzeit dann 40 zu 43. die Lakers mit einem Offensiv-Rating von 90, True Shooting von 47, Turnover-Percentage von 23, das sind alles sehr, sehr miese Werte. Aber die Suns halt nur mit einem Offensiv-Rating von 83 und noch schlechterem True Shooting. Die Lakers haben das offensive Brett dominiert, das hat sie da am Leben gehalten und den Unterschied auch ausgemacht, dass die Suns nicht so viele Turnovers fabriziert hatten. LeBron hatte zur Halbzeit nur 5 Punkte, 2 Rebounds, 4 Assists, 2 von 6 aus dem Feld. Davis hatte schon 12 Punkte, aber ansonsten ging da auch bei den anderen Spielern nicht so viel. Schröder noch mit 8. Beide Teams haben kein Scheunentor getroffen, die Lakers 3-3er bei 16 Versuchen, die Suns 4 von 13. Und dann im dritten Viertel, da haben die Lakers und gerade in Person von LeBron dann direkt mal ein kleines Statement abgegeben. Und zwar LeBron, erster Angriff, erstmal gedankt. DeAndre Ayton hat nicht wirklich reagiert, nicht wirklich zur Hilfe rüber rotiert. Und LeBron hat sich da nicht bitten lassen, gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Dann im nächsten Angriff, LeBron hat einen Midrange-Fadeaway reingeknallt und dann gab es noch einen Dank von Anthony Davis. Und auf der anderen Seite hat DeAndre Ayton einen Jumper genommen mal und den nicht getroffen. Booker hat einen Dreier nicht getroffen und das hat dann direkt den Lakers eine 11-Punkte-Führung beschert. LeBron hat in der Halbzeit ein bisschen einen Schalter umgelegt gehabt, hatte ich das Gefühl. Auch so in Semi-Transition, so in der Early Offense, hat er sich zweimal ganz bis zum Korb durchgetankt. Mikal Bridges einfach überpowered, die Hilfe war nicht da. Anthony Davis hat noch einen Alley-Oop reingeslammt, And-One gemacht gegen die Andre Ayton in einem anderen Angriff. Dennis Schröder hatte einen And-One bei einem Drive, also da ist den Suns dann das Spiel wirklich entglitten, zum 67-51. Und es ist dann halt wirklich die Frage, was sollen die Suns da machen? Also Chris Paul runternehmen, weil er nicht fit ist. Gut, dafür müsste dann Campaign funktionieren. Booker muss draufbleiben, das ist klar, da gibt es keine Alternative für. Genauso DeAndre Ayton. Aber wen stellt man dann daneben? Crowder trifft kein Scheunentor. Cam Johnson rein, weil der ein guter Shooter ist. Das wäre das erste Adjustment. Und dann ist halt die Frage, lässt man Mikal Bridges drauf und hofft, dass seine Offense irgendwie wieder kommt und defensiv macht er halt, was er kann. Oder stellt man mal einen Torrey Craig rein, der einfach ein bisschen kräftiger ist, aber natürlich offensiv der weit, weit unterlegene Spieler. Letzteres ist dann aber auch teilweise passiert und Craig hat in diesem Spiel jetzt sogar seine Dreier ganz ordentlich getroffen. 3 von 5, 4 von 7 aus dem Feld, 11 Punkte in 14 Minuten. Cam Johnson leider nur 1 von 6 aus dem Feld. Also da haben einfach auch diverse Spieler der Suns, die wichtig sind und wichtig wären hier in diesem Matchup, nicht funktioniert. Aber gerade als Craig mal einen Dreier getroffen hat und auch Cam Johnson einen einzigen Dreier getroffen hat, da konnten die Suns wieder ein bisschen rankommen auf 59-69. Die Lakers hatten auf der anderen Seite 3-4 Chancen, die Führung eigentlich weiter auszubauen, haben aber den Ball weggeschmissen oder ihrerseits ihre einfachen Würfe verhauen. Allgemein denke ich, würde es den Suns gut tun, wenn sie in dieser Serie ein bisschen mehr das Tempo pushen. Weil vor allem Booker, der hat es einfach in Transition oder in der Early Offense sehr viel einfacher als dann im Halbfeld, wenn die Offense stagniert und die Defense steht. Das könnte sich Monty Williams mal noch überlegen. Dann habe ich mich gefragt, wenn Drummond drauf ist mit Davis und LeBron zusammen, ob Anthony Davis nicht doch besser von einem Wing verteidigt werden sollte, den er dann halt platt macht, egal ob das jetzt Crowder ist oder Johnson oder Craig oder wer auch immer. Und Ayton, der dann eben oftmals auf Anthony Davis abgestellt wird, gerade wenn Crowder nicht auf dem Feld ist, vielleicht nicht doch besser bei Drummond bleiben sollte, denn von dem kann man einfach weghelfen, wenn er nicht genau unterm Korb steht. Ayton ist die Backline-Defense der Suns, er ist der Rim Protector, da gibt es niemand anderem, der das machen kann. Und dann wäre wenigstens die Zone zu und da würden die Lakers nicht so an einfache Punkte kommen, gerade diese LeBron-Drives oder wenn Anthony Davis dann früher oder später doch zum Korb durchgeht, dann muss man halt Anthony Davis eher den Jumper schenken. Ich finde allgemein, wie er da verteidigt wird von den Suns, das ist zum Haare raufen. Also harte Closeouts, als wäre er ein heftiger Shooter, was er einfach nicht ist. Also Anthony Davis wird in diesen Playoffs 2021 bisher so verteidigt, als würde er spielen wie in den Playoffs 2021, wo er halt wirklich sehr heiß war, was die Jumpshots angeht. Ich würde da einfach ein bisschen Abstand gehen. Ich würde vor allem keine Fouls riskieren. Auch immer diese dämlichen Reach-In-Fouls, wo er dann seine Rip-Through-Moves machen kann. Gerade Jay Crowder, der in dem Spiel auch wieder 5 Fouls hatte. Ey, lass doch mal die Finger weg. Es ist einfach nur nervig und total unnötig. Lass ihm lieber ein bisschen Platz. Soll er halt 4 von 10 Jumpern treffen oder was er dann trifft, 3 von 10. Er wird eher nicht 5 oder 6 oder 7 von 10 treffen aktuell. Das glaube ich einfach nicht. Anthony Davis will zum Korb und das hat er auch einfach in dem Spiel wieder viel zu oft geschafft. Anfang des vierten Viertels war da nochmal kurz Frank Kaminsky drauf, während LeBron und Anthony Davis drauf waren und das kann einfach nicht sein. Also Anthony Davis und LeBron James gegen fucking Frank Kaminsky, das geht einfach nicht. Die Lakers sind dann Anfang des vierten Viertels auch mal auf 86-68 schon weggezogen gewesen. Und ich dachte einfach, das Ding ist jetzt durch. Bald gibt's Garbage Time. Vielleicht lässt mir die Starters noch ein bisschen drauf, damit sie noch ein bisschen Selbstbewusstsein fürs vierte Spiel tanken können. Und die Lakers sind ein bisschen vom Gas gegangen und die Suns haben sie nicht bitten lassen. Und gerade in Form von Cameron Payne, der hat dann hier nochmal ein kurzes Feuer entfacht. drei Dreier reingehauen. Die Suns Defense ist nochmal kurz ein bisschen aufgewacht. Ayton hat bei einem Post-up von Anthony Davis einen Turnover forciert. Und auf einmal waren es nur noch 12 Punkte, 9 Punkte, 11 Punkte. Ich werde jetzt hier aber nicht mehr diese Semi-Crunch-Time runterbeten, denn es wurde nicht mehr wirklich knapp. Und wie gesagt, es war dann auch teilweise ein bisschen frustrierend. Ich habe mich gefragt, ob es jetzt nicht besser gewesen wäre, wenn man einfach mit 20 verloren hätte, als es nochmal so halbwegs knapp zu machen. Weil auf 3 Punkte sind sie sogar nochmal rangekommen. 91 zu 88 nach einem And-One von DeAndre Ayton. Dann hat man aber die Freiwürfe nicht getroffen. Crowder hat einen Freiwurf verhauen. Ayton hat einen Freiwurf verhauen. Man hat dämliche Fouls gemacht, noch teilweise, die unnötig waren. Turnovers gemacht, gerade auch in Person von Devin Booker. Und so konnte man dann halt nicht, es wird nochmal wirklich spannend machen und war dann auch 1:20 vor Schluss schon wieder 93 zu 101. Hinten, dann kam noch dieses Flagrant Foul von Booker. Crowder wurde auch noch rausgeschmissen wegen dem technischen Foul. Und ja, im Großen und Ganzen ein ziemliches Spiel zum Vergessen. Klar, die jungen Spieler haben wieder was gelernt. Monty Williams hat noch mal ein paar Sachen sehen können. Ich hoffe, es kommen ein paar Adjustments, dass man es auch Devin Booker einfach ein bisschen leichter macht. Weil die Sachen, die im ersten Spiel noch ganz gut funktioniert haben, als Devin Booker da so gedoppelt und gecrowded wurde, dass dann halt ein Mikal Bridges oder ein Crowder so in die Zone, so Richtung Freiwurflinie reinkatten da, einen Pass hinbekommen und dann relativ unbedrängten Midrange-Stumper haben. Auch das wurde jetzt verhindert. Kuzma, habe ich gesehen, der hat einmal dann gegen Bridges so einen Top-Lock gemacht, dass er da gar nicht hincutten kann. Solche Sachen, da müssen dann Counters für gefunden werden. Ich glaube auch, dass einfach man sich nicht darauf verlassen kann, dass Chris Paul schon wieder irgendwie halbwegs fit ist und so wenigstens so 50%, 70% der Alte ist, sondern muss einfach einen Plan B haben dafür, dass Chris Paul nicht der gleiche ist und dass, wenn Campaign mit den Starter drauf ist dann zum Beispiel. Oder muss ich überlegen, holen wir vielleicht mal einen Javon Carter rein, der dann auch Dennis Schröder wahrscheinlich auch am besten verteidigen kann von allen Spielern im Suns-Kader, der an einem guten Tag heiß laufen kann von Downtown. Gerade wenn ein Chris Paul gar nicht spielen können sollte, dann muss ein Carter wahrscheinlich spielen. Solche Gedanken muss man da jetzt auf jeden Fall anstellen und einen guten Gameplan machen fürs vierte Spiel. Wie gesagt, im Endeffekt hat dieser Run am Anfang des dritten Viertels, angeführt von LeBron, hier den Unterschied ausgemacht. In diesem Spiel, da haben sich die Suns nie wieder so richtig von erholt. Und der allergrößte Faktor ist natürlich, dass Chris Paul nicht fit war. Das ist super schade. Einfach, dass Chris Paul schon wieder pünktlich zu den Playoffs sich verletzt. Diesmal was ganz anderes als sonst. Keine Unterkörperverletzung, kein Hamstring, Oberschenkel, irgendwas. Sondern ein Stinger, ja, also eine total random Verletzung in der Schulter, wo man halt auch nicht wirklich weiß, wie lange dauert es noch. Es kann in den nächsten 2 Tagen quasi verheilen, habe ich gelesen. Es kann sich noch ewig hinziehen. Es kann sich verschieden auswirken auf seine Leistungsfähigkeit. Aber ohne einen fitten Chris Paul wird es einfach verdammt schwer, noch überhaupt ein Spiel zu gewinnen in dieser Serie. Und dann sind es halt Lakers in 5. Und wenn Chris Paul annähernd der gleiche ist, ich glaube, das hat man auch schon gesehen, dann ist es hier einfach ein Matchup auf Augenhöhe. Und dann kann es über 7 gehen, dann können die Suns die Serie auch noch gewinnen. Aber das ist einfach alles total unsicher gerade. Und es hängt natürlich auch zu einem großen Teil davon ab, dass LeBron bisher so auftritt, wie er das eben tut. Nämlich auch nicht bei 100%, aber die Lakers führen trotzdem. Deswegen ist es kein so allzu großes Problem. Schröder ist wieder gut unterwegs gewesen. 20 Punkte am Ende, 3 Rebounds, 4 Assists bei 3 Turnovers. Diesmal nur 1 seiner 4 Dreier getroffen. Aber dafür 7 von 8 Freiwürfen, 6 von 11 aus dem Feld. Das ist eine gute Leistung. Viel gespielt hat ansonsten noch KCP, der ja bisher auch nicht der große Faktor ist. Das ist natürlich ein Teil der stressigen Defense der Lakers, aber trifft seine Dreier nicht. Und genau, der ist auch in dem Spiel und musste da noch raus. Der ist mit Devin Booker so ein bisschen zusammengestoßen und hat eine Oberschenkelprellung offiziell und kam auch nicht wieder zurück. Nach 26 Minuten Spielzeit hatte keinen seiner beiden Dreier getroffen. Kuzma hat noch relativ viel gespielt, 24 Minuten. Auch dadurch, dass Montrezl Harrell jetzt irgendwie komplett aus der Rotation rausgeflogen ist, was jetzt auch kein wundern sollte. Wer hätte es gedacht, dass Montrezl Harrell einfach in den Playoffs nicht spielbar ist und vor allem auch überhaupt nicht nötig ist, wenn man einen Gasol hat, der fast 17 Minuten gespielt hat. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt in dem Matchup als gar nicht so problematisch an. Für die Suns, da war es auch minus 11 heute, würde ich nicht allzu viel drauf geben, aber Kuzma, 2 von 12 aus dem Feld, 2 seiner 8 Dreier, 8 Punkte, aber 10 Rebounds, ne, auch viele Hustle-Plays, gerade auch in der Defense, an den Brettern, 3 Offensiv-Rebounds. Caruso hatte auch wieder ein gutes Spiel, gerade defensiv. Dadurch, dass die Suns am Ende noch ein bisschen heiß gelaufen sind von 3, gerade in Form von Campaign, waren sie 11 von 29 von hinter der Dreierlinie, 38%. Liest sich natürlich ganz gut, aber 11-3 ist auch einfach zu wenig, denke ich, gegen dieses Lakers-Team, die ihrerseits nur 7 von 28 getroffen haben. Aber sehr viel deutlich an der Linie standen, natürlich wieder die Bretter kontrolliert haben. 36% Offensiv-Rebound-Rate, das ist auch einfach zu viel. Da können sie dann auch ihre relativ schlechten Quoten und vielen Turnovers ganz ordentlich ausgleichen. Ja, am Ende 109 zu 95, wie gesagt, die Lakers mit einem 111er Offensivrating, das ist noch okay. Die Suns 97. Pff. Das reicht nirgendwo hin. Das soll es auch gewesen sein für heute. Ist ein längerer Pod geworden, aber dadurch, dass die Saison der Heat quasi beendet ist und ich zwei Gäste auch drin hatte und dann noch dieses sehr wichtige Spiel natürlich mit Suns gegen Lakers, ist es jetzt eben so. Ich hoffe, der Pod hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Da geht es dann weiter mit Knicks Hawks, Spiel 3, bei einer ausgeglichenen Serie. Es geht nach Atlanta, da bin ich sehr gespannt, werde ich mir komplett reinziehen. Dann läuft da irgendwann parallel Nets gegen Celtics. Das werde ich gar nicht sehen können. Das schaut sich aber der David natürlich an als glühender Celtics-Fan. Erstes Spiel in Boston. Vielleicht können die Celtics noch was reißen. Ich glaube eher nicht, aber das wird mir dann der David morgen erzählen. Hier im Pod. Und dann kommt Spiel 3. Clippers, Mavs in Dallas. Das erste Spiel in Dallas für Luka. Ich bin sehr gespannt, ob die Clippers jetzt hier nochmal irgendeine Form von Antwort geben können. Vielleicht sogar dieses Spiel jetzt holen oder ob die Mavs die Serie jetzt auch schon mit 3-0 vorzeitig closen können. Das gibt's hier morgen im Pod zu hören. Bis dahin.